Hallo meine lieben Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Was für ein tolles Gespräch mit der wunderbaren Lena Marbacher. Für die, die sie noch nicht kennen, sie ist Co-Founder, Illustratorin, verantwortlich für den Anzeigenteil und hat noch einige Rollen mehr bei der neuen Narrative. Die neue Narrative erscheint dreimal im Jahr und ist das Magazin für Themen und um neue Arbeit. Die Werte sind transparent und leben sie durch die Themenauswahl, Entscheidung und Zusammenarbeit vor. Sinnorientiert, verantwortungsbewusst und selbstorganisiert. Ich habe ein Experiment gewagt. Ich habe mich an den Aufbau des Magazins orientiert und einige Reflexionsfragen übernommen. Das Check-in übernehme ich sogar weiterhin für den Einstieg in meine Gespräche. Das hat mir richtig gut gefallen. Lena und ich haben mehr als eine Stunde 40 gesprochen. Das war nicht ganz so geplant, aber wir waren vertieft in unserem Gespräch und hatten viele Themen. Wir sprachen über, warum sie sich für eine Promotion in Design entschieden hat, wie die Idee zum Magazin entstanden ist und der Weg dorthin aussah, warum das Magazin eine GmbH in Verantwortungseigentum ist, was überhaupt Verantwortungseigentum ist, warum du die neue Narrative nicht mehr am Kiosk kaufen kannst und was sie tun würde, wenn sie wüsste, dass sie nicht scheitern könnte. Und natürlich über noch viel mehr Themen. Ich bin so unglaublich dankbar für dieses Gespräch. Hör rein und erfahre, warum. Du wirst die Zeit bestimmt auch aus den Augen verlieren. Ganz viel Freude mit dem Gespräch mit der wunderbaren Lena. Oh, dann herzlich willkommen, liebe Lena. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Und zwar vor allem, weil als ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte meine liebe Kollegin Gabi meinen Podcast gehört und meinte, du musst unbedingt die neue Narrative lesen und hat mir dann das Magazin zugeschickt mit der Post. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich sie so von Anfang bis Ende mal durchgelesen habe und gleich fasziniert war davon. Und dann kam der Moment, dass ich in dem Moment dachte, wie schön wäre das, irgendwann mal mit denen in meinem Podcast zu sprechen. Und ich dachte mir aber, ach, irgendwann in der weiten Ferne. Das war wie so ein großes Ziel, das ich mir vorgenommen hatte und ein Wunsch von mir. Und umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir heute miteinander sprechen. Und vor allem, das ist, sind erst 5 Monate, nachdem ich mit meinem Podcast gestartet habe. Deswegen bedeutet es mir unglaublich viel. Und ich habe dann meinen Mut gefasst. Das war, als du ja bei Let's Start warst und eine Keynote gehalten hast. Und da fühlte sich das so nahbar an. Und dann dachte ich mir, ach, weißt du was, ich traue mich jetzt einfach mal. Muss ja nicht in der fernen Zukunft sein. Vielleicht klappt es ja auch schon jetzt. Und war total happy, dass du direkt zugesagt hast. Und daher danke ich dir für deine Zeit und dass du mir nochmal das Gefühl gegeben hast, dass Wünsche und Träume wahr werden können.
Ja, oh, danke schön. Ich freue mich sehr, da zu sein. Das ist ja ein Intro, wie es im Buche steht. Dank dir sehr.
Und ich habe mir gedacht, ich würde mal gern was Neues ausprobieren, wenn ich schon so mutig bin.
Ja.
Und zwar wollte ich das Gespräch so aufbauen, wie ihr euer Magazin aufbaut.
Gerne.
Und anfangen wollen mit einem Check-in.
Ja.
Und zwar, was beschäftigt dich aktuell? Und ihr habt ja gerade diese Check-in-Frage der Woche. Wo wärst du jetzt gern, wenn nicht hier?
Sehr schön. Mich beschäftigt gerade die Endredaktion. Wir sind wieder kurz vorm Abschluss der nächsten Ausgabe, die Ende November erscheinen wird. Und ich bin in dieser Endredaktionswoche immer noch, oder das sind so zweieinhalb Wochen, in denen diejenigen, die Gestaltung machen an diesem Heft, immer noch super stark eingebunden sind. Das heißt, mein Kollege Dominik und ich, wir illustrieren selber, scheuchen aber auch noch IllustratorInnen durch die Gegend und sammeln noch Fotos ein und Layout wird noch gesetzt und wir sprechen mit der Druckerei. Solche Sachen, das beschäftigt mich gerade. Aber vor allem, weil ich selber noch illustrieren muss und das sind immer so Sachen, die ich gerne spätabends mache, wenn so die ganze Stadt zur Ruhe gekommen ist. Und dann beschäftigen mich aber auch noch so ein paar B2B-Sachen. Wir haben letzte Woche gerade Strategie gemacht und da ist dann auch immer noch mal aufregend, okay, wie geht jetzt das nächste Quartal weiter? Und wenn ich mir gerade aussuchen könnte, wo ich jetzt gerade gerne wäre, dann wäre das, glaube ich, entweder auf einem Berg, alleine oder auch mit jemandem zusammen, aber auf jeden Fall in Stille mehr oder weniger, in Ruhe auf einem Berg, so ins Tal gucken und sehr gerne zum Beispiel auch im Epirus in Griechenland auf einem Berg, wo ich vorletztes Jahr um diese Zeit war. Ich habe Verwandtschaft dort und die Berge färben sich dann so schön ins orange-gelb-rote Laub. Das ist eine wunderschöne Aussicht. Oder auch Meer. Also ich mag so Dinge, wo man den Blick schweifen lassen kann. Das funktioniert für mich bei Kaminfeuer, bei Meer, bei Bergen oder was gibt's noch? Es gibt bestimmt noch irgendwas. Wahrscheinlich, wenn ich Tiere beobachte oder so, dann funktioniert das auch ganz gut. Mhm. Genau, sowas.
Schön.
Und du, weil jetzt müsstest du auch ein Check-in machen, logischerweise eigentlich, wenn wir die Regeln befolgen.
Stimmt. Was mich gerade beschäftigt, ist schon Corona, weil ich wäre ja eigentlich in Berlin und hatte überlegt gehabt, dort Urlaub zu machen mit meiner Familie, was jetzt nicht funktioniert hat. Und ich merke dann schon, dass ich da so hin und her gerissen bin zwischen, ach, ist doch ein Hotspot, Frankfurt ja auch, macht das wirklich so einen großen Unterschied? Und irgendwie merke ich aber, es geht da auch um Verantwortung, ne? Welche Verantwortung will man selbst übernehmen? Und kann man das verantworten, Urlaub zu machen an einem Ort, wo man sich auch nicht frei so bewegen könnte? Und auch so grundsätzlich, was bedeutet jetzt Corona in der Herbst-Winter-Zeit? Ich habe nämlich auch noch einen kleinen Sohn zu Hause. Das heißt, er ist jetzt gerade in der Kita, aber wie sieht es aus, wenn das dort dann doch wieder schließen würde? Und ich bin nämlich gerade in der Gründungsphase und deswegen ist Zeit für mich natürlich ein wichtiger Faktor. So, das sind die Themen, die mich gerade so umtreiben. Und wo wäre ich gerne, wenn nicht hier? Ach, ich liebe Bali. Ich bin ein riesengroßer Bali-Fan. Wir waren jetzt schon zweimal da mit der Familie und ich würde jedes Mal gerne wieder dorthin fahren und fliegen wollen. Das ist für mich ein Ort der Ruhe, der Entspannung und des einfach Seins mit gutem Essen, gutem Wetter und unglaublich tolle Menschen, die einen einfach immer wieder berühren.
Schön. War ein schöner Check-in.
Ja, schön, nicht, dass ich das jetzt noch als Routine mit einführe. Das ist echt gut. Aber jetzt gerne zum Intro. Wer bist du und wie viele promovierte Designerinnen kennst du selbst? Wie viele gibt es überhaupt? Und was hat dich damals angetrieben zu promovieren?
Ja, also ich bin Lena. Du hast ein bisschen ja schon was erzählt. Ich habe was mit diesem Magazin zu tun, was du damals in die Hand gedrückt bekommen hast. Ich habe dieses Magazin mitgegründet. Es ist ein Wirtschaftsmagazin, was sich mit den Themen neue Arbeit und neue Wirtschaft beschäftigt und immer versucht, Geschichten zum Nachmachen eigentlich zu erzählen und die so praxisnah wie möglich, sodass Menschen wirklich so eine Art Handreichung haben, mit der sie jetzt loslegen können. Das war uns immer irgendwie wichtig und wir kamen aus der Organisationsentwicklung und haben deswegen dieses Magazin auch nicht gedacht wie ein wie Magazinmacher, glaube ich, Magazine denken, sondern wie Workshopmacher Magazine denken, nämlich dass so ein Magazin funktioniert wie ein guter Workshop. Und deswegen sind da, glaube ich, so ein paar Dinge unterschiedlich. Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Ja.
Genau, das ist das eine, was ich gemacht habe. Vorher habe ich viel Organisationsentwicklung gemacht und davor, wie du gesagt hast, habe ich promoviert und bin nämlich eigentlich Produktdesignerin und habe mich in meinem Produktdesignstudium meist, also dann relativ viel und insbesondere auch zum Diplom hin schon eher mit so gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel mit einem türkischen Altersheim zusammengearbeitet in meinem Diplom, dem ersten, das es in Berlin gab. Und dann war mir relativ klar, dass ich jetzt nicht in die, also Produktdesigner gehen entweder zum Beispiel tatsächlich in sowas wie Möbelbau oder stellen dann auch technische Produkte, stellen die nicht her, aber gestalten die eben und Gestaltung und Technik sollte ja miteinander Hand in Hand gehen. Oder landen auch bei großen Agenturen und machen dann eher Service-Design, Verpackungsdesign, was auch immer man sich so vorstellen kann. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe noch nicht genug theoretischen Input. Also ein Produktdesign-Studium hat einen großen Vorteil, weil es unfassbar praktisch ist. Ich habe in einer Tischlerwerkstatt gearbeitet, in der Goldschmiede gearbeitet, in der Metallwerkstatt, in der Kunststoffgießerei. Also all solche handwerklichen Dinge beherrsche ich und die machen mir auch total viel Spaß. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, irgendwas muss noch in meinen Kopf rein. Und dann habe ich das, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das mitbekommen habe. Auf jeden Fall gab es an der Bauhaus-Uni in Weimar den ersten Studiengang, PhD-Studiengang für Designer und Künstler und Künstlerinnen, um dort zu promovieren. Und das ging bis dahin noch nicht. Das war 2009.
Weil bis dahin war das wirklich ungewöhnlich, also gar nicht möglich
zu promovieren. Da ging es gar nicht innerhalb Deutschlands. Das kam eher durch den Bologna-Prozess, deswegen auch der englische Titel. Okay. Ne?
Ja.
Also in den angelsächsischen Ländern konnte man das in den Bereichen sozusagen schon länger machen. Und von da haben die sich auch diesen Studiengang so ein bisschen abgeguckt. Und das ist eine Promotion gewesen, in der du zur Hälfte praktisch und zur Hälfte theoretisch arbeitest. Das heißt, ich habe so ein knapp 300-Seiten-Ding geschrieben und eine praktische Arbeit gemacht. Und es wurde dann beides bewertet. Und ich kenne tatsächlich natürlich aus diesem Studiengang oder aus diesem PhD-Studium kenne ich ein paar Designer und Designerinnen, die promoviert haben. Aber ehrlicherweise sind es die, die ich kenne. Also ich habe dann natürlich mich so ein bisschen in diesen Communities bewegt. Es gab dann eine also Kolloquien, die regelmäßig stattfinden, die vom, ach, jetzt fällt es mir sogar nicht mal ein, aber Design forscht hieß das, glaube ich. Das gibt's auch immer noch, also treffen sich immer noch regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, forschende Designerinnen und Künstlerinnen. Und genau, da habe ich zum Beispiel auch mal das erste Mal meine Forschungsarbeit vorgestellt und es war grauenhaft. Es war total schlimm, weil ich noch total unklar war in dem, was ich eigentlich wollte. Und im wissenschaftlichen Kontext wirst du dann auch gerne mal so ein bisschen zerfetzt von Leuten, die halt viel mehr Ahnung haben davon.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung.
Das heißt, für dich war dann auch klar, dass du nicht in die Wissenschaft möchtest damit?
Ehrlicherweise war ich mir da eine Zeit lang nicht so sicher. Ich habe mir so eine romantische Vorstellung von dem Job einer Professorin gemacht und dachte auch irgendwie, das ist was auf jeden Fall nicht schadet. Ja? Und also vor allem habe ich promoviert wegen des Wissens und ich würde das auch jedes Mal wieder tun, weil ich eine, glaube ich, durch die Auseinandersetzung eine andere Art des Denkens für mich nochmal gelernt habe. Und das war total hilfreich und total gut für mich. Und es hat mega Spaß gemacht, auch sich so lange mit einem Thema mal zu beschäftigen, sich das richtig durchzubeißen.
Ja.
Weil irgendwann ist auch Promovieren einfach nicht mehr lustig, sondern einfach nur noch furchtbar nervig.
Wie lang war der gesamte Prozess?
5 Jahre, also wirklich eher so, weil ich habe auch nebenbei die ganze Zeit gearbeitet. Also ich habe das allererste Jahr nicht gearbeitet, das erste halbe Jahr habe ich nicht gearbeitet. Ich habe dann ein Stipendium beantragt, das habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen und dann habe ich gesagt, okay, will ich eigentlich promoviert haben und dann nach diesen 3 Jahren, so ist der Studiengang angelegt, 0 Berufserfahrung haben? Nee, will ich nicht. Also ich habe immer schon vorher als freie Designerin gearbeitet, aber dennoch war das halt so so für, im gefühlt war es so ein bisschen Baby-Berufserfahrung, ja, also so, ja, und deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich möchte lieber nebenbei arbeiten, das wird dann halt länger dauern, aber dann ist es halt so und das hat auch, war genau der richtige Weg für mich.
Sehr schön. Und hol uns nochmal so ein bisschen ab in welche Entscheidungen, Situationen, Begegnungen haben dich denn sonst noch geprägt und dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Ich frage mich das auch manchmal. Ich glaube, also das eine, was ich schon sagen kann, ist, dass ich immer ein ganz gutes Bauchgefühl hatte und immer so das im Gefühl hatte, das ist jetzt für mich der richtige nächste Schritt. Das habe ich meistens dann gemerkt, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier so ausgelernt. Also zumindest für das, was für mich irgendwie Auslernen bedeutete, dann habe ich zum Beispiel eben gemerkt, okay, ich habe jetzt mein Produktdesign-Studium hinter mir. Ich war dann noch auf der School of Design Thinking. Da habe ich nochmal andere Dinge kennengelernt und auch ein tolles Netzwerk kennengelernt. Ja. Und dann war so dieser Punkt, okay, bist du in der Lage, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben? Ja, okay, dann habe ich das irgendwie hinter mir gehabt. Mhm. Dann habe ich nebenbei gearbeitet, habe gemerkt, okay, kannst du als Designerin, weil ich habe dann relativ schnell im Kontext Innovationsberatung angefangen und auch überhaupt nicht mehr im Kontext Design gearbeitet, im klassischen Sinne jedenfalls. Wenn ich das jetzt so von heute erzähle oder betrachte, dann ist für mich natürlich meine Expertise im Design hat sehr viel damit zu tun, wie neue Arbeit heute funktioniert. Ne? Also wie Design Thinking ist ja abgeguckt von der Arbeit, wie es Designer und Künstler machen, zumindest der prozessuale Vorgang des Schaffens, Erschaffens von neuen Dingen. Das hat für mich deswegen schon viel damit zu tun, auf eine gewisse Art und Weise. Aber viele klassische Produktdesigner würden meine Art von Designbegriff ein bisschen anzweifeln. Aber ist auch okay, weil ich dafür ist es ja auch da. Dissens ist ja grundsätzlich was Gutes erstmal. Und dann habe ich, nachdem ich relativ viel dann Beratung gemacht habe, war meine Promotion abgeschlossen und ich wusste, ich würde jetzt nicht ins klassische Design gehen. Das war mir sehr klar. Und ich wusste dann auch, ich habe dann noch ganz kurz geliebäugelt und hatte überlegt, mich auf eine Professur zu bewerben, wo eine Habilitation dann am Ende stand. Also es war keine Professur, sondern eine Habilstelle sozusagen. Mhm. Ich glaube, so hieß es. Ich glaube, Postdoc-Stellen sind das dann ja immer, ne? Ja. Genau, ich muss jetzt kurz überlegen. Ist schon eine Weile her, wie du siehst. Ich bin nicht mehr so richtig im Thema drin. Und habe mir das dann auch genauer angeguckt. Und es war dann irgendwie so relativ klar, wie lange da, also was man so zu tun hätte und wie lange man sich irgendwie in welche Richtung bewegt. Und dann schreibt man eben dann noch eine Habilitation. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich mein Weg? Also ist das, also vor allem Theoriearbeit machen und Lehre, ist es das, was mich wirklich am Ende begeistern wird, jetzt die nächsten 5 Jahre, weil solche Stellen, das sind dann schon auch nochmal so ungefähr 5 Jahre und ich habe eigentlich nie länger an einem Ort als 2-3 Jahre verbracht. Also ich wusste dann schon, okay, naja, das könnte auch so werden und ich weiß auch noch, ich hatte dann diese 2 Möglichkeiten zu sagen, entweder ich mache mich jetzt wieder selbstständig als freie Beraterin oder ich nehme jetzt diese Stelle an. Und dann habe ich das eine Woche überlegt, habe mich mit einem guten Freund beraten, der meinte, nimm auf jeden Fall den Job an der Uni. Und ich habe gesagt, und genau das mache ich nicht, weil ich einfach, glaube ich, auch viel mehr Lust auf Risiko habe. Also ich stürze mich gerne in Abenteuer und ich wusste auch, okay, ich möchte eigentlich eher in einem Bereich arbeiten, wo ich schnell sein kann, wo ich Entscheidungen selber treffen kann, wo ich im Zweifelsfall mir eben auch selber das so aufbauen kann, wie ich das möchte. Und ich hatte auch durch die Promotion und durch dann viel Kontakt, ich hatte das große Glück, ich hatte Doktoreltern, einen Doktorvater, der war für die praktische Arbeit zuständig und eine Doktormutter, die war für die theoretische Arbeit zuständig. Mhm. Und von ihr habe ich relativ viele Einblicke auch bekommen, was dann Arbeit an der Hochschule als Professorin bedeutet und habe festgestellt, also auf dieses dorfähnliche Geklüngel habe ich, glaube ich, nicht so richtig Lust und Laune. Und auch auf die ja dann doch sehr hierarchischen Strukturen im Sinne von so Trennung zwischen Lehrenden und Studierenden. Und dann sitzt du mit irgendwelchen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt, mit alten Leuten in Gremien und musst dich irgendwie stundenlang über irgendwelche Dinge streiten, bis man endlich eine Entscheidung trifft. Dafür bin ich zu ungeduldig. Und dafür bin ich auch zu Nee, ich habe Lehre gemacht, immer wieder mal. Und das hat mir dann gereicht. Also auch die Erfahrung, dann Lehre zu machen, zu merken, ein Semester ist rum. Warum wissen die hier eigentlich nichts davon? Warum wissen die nicht, was das und das ist? Also da habe ich auch gemerkt, diese Kluft zwischen der Praxis und dem, was die Studenten gerade noch lernen, ist relativ groß. Obwohl ich das Gefühl hatte, das waren Hochschulen, die schon relativ up-to-date waren. Aber im Gegensatz zu dem, was ich gerade so an Neuem erlebt habe, dachte ich so, ey, das kann doch nicht sein, dass die auf die Sachen nicht vorbereitet werden. Das sind Studierende von Design, die müssen wissen, was Graphic Recording ist, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt. Da war Graphic Recording schon auch seit 2-3 Jahren, also live visualisieren bei zum Beispiel Events, war schon eine, also da gab es schon einige Leute, die das gemacht haben. Und ich hatte was mit Illustrationsstudierenden zu tun und die hatten keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte, kann doch nicht sein, das ist doch deren Job eventuell in der Zukunft. Oder zumindest wäre das jetzt ein Job, mit dem sie sich eben mal ganz gut Geld nebenbei einfach so verdienen könnten. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich komme schon, also ich war schon sehr dann eher in der Businesswelt unterwegs. Ich habe schon während meines Studiums irgendwelchen Kooperationspartnern immer irgendwelche Dinge aufgeschwatzt, die sie unbedingt kaufen müssen. Und deswegen war das dann irgendwie, war eine schöne Idee und vielleicht kommt es nochmal irgendwann, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Professur, so eine halbe oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch gar nicht, ja. Also es steht in den Sternen, wir werden es sehen. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob ich erstmal Stopp machen soll. Aber du kannst nicht nochmal.
Nee? Warst du schon immer risikobereit?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mir immer nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte. Also ich gucke immer eher darauf, also beziehungsweise schon, was passieren könnte, aber im Positiven. Ich bin dann immer so eher unverbesserlich optimistisch und stelle mir halt vor, was dabei Gutes entstehen könnte oder passieren könnte und bin jetzt nicht so diejenige, die sagt, naja, ich könnte natürlich auch runterfallen oder so, wenn es jetzt um sowas geht. Es ist mir durchaus bewusst, aber ja, verschwende ich nicht so viel Gedanken dran, ehrlicherweise. Also ich würde sagen, ja, war ich.
Cool. Also ich finde das total erfrischend, weil ich glaube, genau da kommt ja dann auch der Mut her, Neues zu wagen, ne? Und einfach mal auszuprobieren und anzunehmen, dass man vielleicht auch mal Fehler machen könnte, aber dass das dazugehört, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen dahergesagt, ne, dass man aus Fehlern lernt und es stimmt ja aber auch einfach. Und dann kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was für eine Einstellung man zu Fehlern hat, beziehungsweise ob man die eben auch begreift als, yo, hat jetzt halt nicht geklappt, dann mache ich es halt nochmal, ne? Oder ob man einmaliges Scheitern schon als totales Riesenproblem betrachtet. Und das hat, glaube ich, schon auch viel damit zu tun, auf der einen Seite, wie man groß wird. Also ich hatte Eltern, die mir nie gesagt haben, das schaffst du nicht, sondern die, also ich hatte deswegen auch nie so das Gefühl, dass es irgendwelche Dinge gibt, die ich definitiv nie schaffen würde. Die haben jetzt auch nicht mehr ständig auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, du schaffst alles und wir sind so stolz auf dich. Ich glaube, ich habe von meinen Eltern noch nie gehört, dass sie gesagt haben, sie wären stolz auf mich. Das ist einfach so, das war halt irgendwie nicht so bei uns, aber genauso habe ich eben auch nie das Gegenteil gehört. Ne? Also ich habe nie gehört, nee, mach das lieber nicht, das ist gefährlich, das schaffst du nicht, sondern also manche Sachen habe ich ihnen natürlich auch nicht erzählt. Vielleicht hätten sie mir dann gesagt, sie sind gefährlich, aber ich war jetzt auch nicht der totale Raudi irgendwie. Und bei anderen Sachen habe ich einfach bin ich nie mit so einer Annahme gestartet, dass es nicht möglich wäre, das zu lernen. Und genauso auch dann, wenn man halt mal irgendwas nicht hingekriegt hat, muss man es halt nochmal probieren. Also so einen gewissen Ehrgeiz zu sagen, naja, dann probiere ich es halt so lange, bis ich es hinkriege, den hatte ich schon dann auch relativ früh, würde ich sagen.
Und wie ist es zu der Idee gekommen, zur neuen Narrative?
Ja, nachdem ich dann promoviert habe schon, aber nicht diese Professur oder diesen Job hin zur Professur angenommen habe, habe ich dann eben ganz viel in der Organisationsentwicklung gearbeitet und bin in einem Unternehmen gelandet, das sich The Dive nennt, die auch bis heute noch Organisationsentwicklung machen und sehr viel Selbstorganisation. Ich bin da noch bis zum Ende des Jahres auch Gesellschafterin, bin da aber eingestiegen als freie Beraterin, ganz einfach, und war dann irgendwann Festangestellte und bin dann irgendwann Gesellschafterin geworden. Und in diesem Umfeld war immer möglich, sehr viel auszuprobieren. Also ich habe da zum Beispiel ein Hörbuch produziert mit Kollegen und Kolleginnen zusammen zu dem New Work Klassiker Reinventing Organizations. Ja. Ich habe da auch zum Beispiel mal versucht, also mal eine Art Academy aufzubauen vor ein paar Jahren. Das haben wir dann einfach sein lassen, weil es nicht so gut geklappt hat. Heute gibt es dort eine Academy, aber aus einem ganz anderen Hintergrund. Aber es ist halt auch spannend, wie solche, auch Dinge haben manchmal nicht den richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Oder eben auch manchmal dann vielleicht nicht das richtige Team. Ja, also so. Und in diesem Zusammenhang habe ich relativ früh, schon 2016, gesagt, ich möchte gerne eine wiederkehrende Publikation zu den Themen neue Arbeit und neue Wirtschaft machen. Und es hätte auch sein können, dass das so sowas ist, so einmal im Jahr bringen wir so eine Art Workbook raus oder so. Und dann haben wir da einen Prototypen gebaut und wir haben den getestet. Und dann habe ich, das war damals so von der Kultur her, dass wir gesagt haben, wenn jemand Lust hat, da mitzumachen, dann kann er einfach sagen, ich möchte, ich habe da Interesse dran. Und so kam Sebastian dazu.
Wie muss man sich das vorstellen?
The Dive war zu dem Zeitpunkt so, also unterschiedlich, aber also als ich die Idee hatte, waren wir so 16 oder 15 Leute, würde ich sagen. Und dann waren wir zwischendurch knapp 25. Ich glaube, jetzt sind es so rund 20 Leute gerade oder 22 Leute. Das wechselt ja immer so ein bisschen. Ja. Genau, also jetzt nicht riesig groß, aber auch nicht irgendwie nur drei Leute oder so. Ne? Genau. Und wir haben eben hauptsächlich wirklich Beratung gemacht, also Organisationen in ihrer Transformation viel hin zur Selbstorganisation oder zu agilem Arbeiten eben begleitet. Genau, und da habe ich dann Sebastian kennengelernt, der dann nämlich sagte, ja, ich hätte Lust, bei dieser Publikation mitzumachen. Und mit Sebastian und Martin gemeinsam haben wir dann das Magazin aus The Dive ausgegründet letztes Jahr. Das heißt, wir haben dort als Projekt gestartet, haben das so 2 Jahre knapp betrieben da, als einfach als Projekt. Also wir waren ein, The Dive ist auch eine selbstorganisierte Organisation, das heißt, wir waren ein Kreis innerhalb von den von der Organisation einfach und genau, und dann haben wir uns da, haben Werkstudierende angestellt und haben ein Team aufgebaut und haben den Großteil, beziehungsweise ich glaube wirklich fast alle aus dem Team auch mitgenommen, sind jetzt alle in der richtigen neuen eigenen Organisation und wir haben eine GmbH gegründet und die aber in Verantwortungseigentum gegründet. Ja. Und das haben wir jetzt seit letztem Jahr und das Verantwortungseigentum ist jetzt seit diesem Jahr eingetragen. Das ist so ein bisschen längerer Prozess, deswegen hat es eine Weile gedauert. Und ja, jetzt vergrößern wir uns auch gerade, haben gerade seit gestern haben ein paar neue Mitarbeitende angefangen und wir sind so zwischen viel Freude auf der einen Seite und ein bisschen Angst, weil es halt auch aufregend ist, wenn so eine Organisation dann wächst.
Ja, genau. Das glaube ich. Und ist es so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ähnelt es noch dem Prototypen? Und mit wie viel Ausgaben habt ihr so angefangen und wo steht ihr heute?
Ja, wir haben, also der Prototyp ist, hat Ähnlichkeiten, aber ist auch zum Teil komplett anders. Also wenn du dir die, vor allem auch das Cover und so anguckst, dann ist da, was ist da, ein Foto von einem Wald drauf, also komplett anders als heute. Ja. Wir arbeiten ja sehr viel mit IllustratorInnen und benutzen eigentlich fast gar keine Fotos, also zumindest nie auf den Covern, sind immer Illustrationen drauf. Und das hatte damals auch noch kein Gestaltungskonzept in dem Sinne. Ne? Ich habe das, also das muss man sich so vorstellen, ich habe das in 2 Wochen zusammengeschustert, mal eben in InDesign alles zusammengekloppt. Wir haben Artikel, die wir schon mehr oder weniger mal über Blog über Blogseiten sozusagen geschrieben haben, recycelt, damit wir so eine Idee von darum geht es. Ich habe so eine Art Check-in und Check-out geschrieben. Solche Sachen gab es. Es gab schon Dinge, es gab schon Tools in dem Heft. Es gab auch so ein bisschen quatschige Tools so zum Basteln einfach. Konfetti zum Selbstausschneiden zum Beispiel als Achtsamkeitsübung. Also so, so ein paar amüsante Dinge gab es schon. Es gab auch so, so eine Art von Intro-Artikel zur Nullnummer. Das war sozusagen dann immer im Magazin-Slang ist das die Nullnummer gewesen. Die sind irgendwann angeblich mal viel wert. Ich warte noch heute drauf. Genau. Und also so, das heißt, dieses Gefühl von, Das ist was Spielerisches, das ist was zum Arbeiten. Da gibt es Informationen und Input zu den Themen, die uns eben beschäftigen. Nämlich, wie kann Wirtschaft verantwortungsvoll mit Mensch und Planet umgehen? Das ist schon so das Kern, also nicht das Kernthema, aber das zieht sich schon durch alles durch und dann aber eben durch alle Ebenen. Was bedeutet das für die Organisationsstruktur? Was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für Mitarbeitende? Was bedeutet das für Selbstbestimmung? Was bedeutet das für Gleichberechtigung und Chancengleichheit? Was bedeutet das für Methoden, die wir anwenden? Also auf all diesen Ebenen, von ganz, ganz klein zu ganz groß, bewegen wir uns eben. Und das hatte das Heft schon als Tonus. Und genau, was, glaube ich, total anders geworden ist, ist natürlich, also sicherlich ist die Gestaltung anders geworden, aber auch der Anspruch an Wissensvermittlung, ja. Auch, dass wir monothematisch Hefte herausbringen. Also jedes Heft hat bei uns immer ein Thema, ein Hauptthema, um das sich dann wirklich mehr oder weniger alles rankt. Die ganzen Formate, die wir so etabliert haben, ne, das ist dann erst mit der Zeit gekommen, da haben Sebastian und ich dann, kann ich mich noch gut erinnern, lange an einem Whiteboard gestanden und haben uns haben einfach überlegt, wie könnten diese Formate aussehen, wie wollen wir das machen, was soll da drin sein, was soll da nicht dran sein. Martin, mit dem wir ja zusammen gegründet haben, war unser allererster Werkstudent damals.
Ja.
Und der Einzige, der wirklich schreiben gelernt hat, also der wirklich journalistisch gearbeitet hat. Genau, und es war total gut auch, weil wir natürlich, also wir brauchten ja viel mehr Text auch im Heft, ne? In der Nullnummer ist noch deutlich weniger Text einfach. Und ja, dann haben wir uns ein Thema geschnappt. Das allererste Thema war Macht und haben dann einfach mal losgelegt. Und das erste Heft ist auch noch anders als die danach erschienenen Hefte.
Ja.
Da merkt man auch einen Unterschied. Alleine auch, wir hatten noch so Schnapsideen wie, lass uns das so machen, dass die Tools auf einem anderen Papier gedruckt sind als der Rest.
Ja.
Damit man diese Tools besser beschreiben kann, also mit Stift besser beschreiben kann. Das war sozusagen, wir wollten da ein offenes Papier benutzen, damit man da besser drauf rumkristeln kann. Aber ich wusste nicht, ich wusste schon viel über Print, aber ich wusste nicht, dass bei so einer hohen Auflage, wir haben als erste Auflage direkt 10.000 Stück gedruckt, dass man dann diesen Papierwechsel maschinell immer nur an bestimmten Stellen im Heft machen kann. Das heißt, wir haben, ich glaube, einen Tag vor Druck auf Abgabe noch das Heft komplett umbauen müssen von der Reihenfolge, damit auch zufällig diese Tools immer auf diesen, und es ist auch nicht immer gelungen, im Endergebnis sieht man auch, das ist so ein bisschen knapp daneben, aber der Wille war da, wir haben das bei der zweiten Ausgabe sofort sein lassen, weil es natürlich auch mehr Geld kostet und totaler Quatsch ist. Ja, jetzt ist das komplette Heft auf offenem, ungestrichenem
Papier. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, man kann ja jetzt gut drauf schreiben, ja.
Genau, ja. Zum Beispiel, ja, wir haben aber von Anfang an drei Hefte rausgebracht. Du hast ja noch gefragt, wie viele Hefte haben wir rausgebracht. Es war immer die Empfehlung, wir sollen mehr machen. Von anderen Magazinen hieß es dann, man würde sich nicht mehr an uns erinnern. Also wenn wir, der Kiosk hat immer so einen Rhythmus von 3 Monaten. Nach 3 Monaten verschwindest du aus dem Kiosk einfach automatisch, auch wenn dein Heft noch aktuell ist. Und dann bist du halt nicht mehr sichtbar. Und insbesondere, wenn du neu bist, hat das natürlich schon einen Effekt, ne? Also die Leute sehen dich einfach nicht mehr im Einzelhandel. Und wir haben aber dadurch, dass wir nebenbei voll Beratung gemacht haben, also Sebastian und ich waren halt nebenbei die ganze Zeit auch bei Kunden und auf Workshops, haben wir gesagt, wir schaffen nicht mehr als 3. Und auch ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt, wir haben natürlich schon mal so überlegt, okay, krass, was ist denn, wenn das jetzt gelingt? Was ist denn, wenn das funktioniert und wir jetzt uns hier so ein Magazin bauen? Dann müssten wir das ja auch, also dann muss man ja damit irgendwas machen. Man kann das ja nicht irgendwie loslegen und dann sagen, ach nee, jetzt haben wir keine Lust mehr. Kann man natürlich, ist ja Quatsch. Aber so funktionieren wir, glaube ich, auch nicht. Im Grunde hatten wir noch nicht den totalen Plan, dass wir das jetzt ausgründen.
Ja. Vielleicht manchmal auch hilfreich, oder? Noch nicht so den festen Plan zu haben und sich so daran festzuhalten, das muss unbedingt so sein, sondern das hilft wahrscheinlich auch bei dem freien Flow, ne?
Ja, und wir hatten natürlich auch, das kann man ja auch so betrachten, das ist ja auch eine dankbare Position, weil wir in einem relativ weichen Nest ja auch gegründet haben. Also so gesehen ist es so ein klassisches Inkubationsprojekt eigentlich. Also The Dive ist Inkubator geworden, ohne dass The Dive das eigentlich jemals wollte. Lag halt daran, dass man den Mitarbeitenden einfach nicht gesagt hat, dass sie sowas nicht tun dürfen, sondern immer gesagt hat, ja cool, klingt super, mach
ich mal. Ja.
Und es ist natürlich ein totales Privileg, in so einer Situation dann auch mit sowas zu starten. Ne? Das heißt, Sinn und ich haben da zwar auch privates Geld reingelegt, aber The Dive hat schon ganz viel auch finanziell für uns. Mhm. Und irgendwann war natürlich dann auch so ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssten langsam auch mal Umsätze richtig reinkommen, weil das so ein Magazin machen, das kostet dich erstmal nur Geld. Mhm. Also jeder, der heute ein Magazin oder jede, die heute ein Magazin gründen möchte, die kann das entweder so machen, wie wir das gemacht haben, oder die braucht Geld. Das heißt, man braucht dann Investoren oder Investorinnen, und das haben wir ja heute auch, also kann ich vielleicht auch noch was nachher zu sagen. Ja. Aber das ist nicht so einfach, ne? Weil du musst dich erstmal am Markt behaupten, es kennt dich ja noch keiner. Wir haben angefangen mit einem Crowdfunding. Da haben wir ein bisschen was eingesammelt, weil The Dive als Marke in dieser Szene schon einigermaßen bekannt war, aber auch nicht so viel, ne? Also es waren knapp 10.000 Euro.
Ja.
Und der Druck von einem Heft kostet dich alleine nur 10.000 Euro. Also, ne, ungefähr. Also es waren, wir haben knapp 10.000 Euro Produktionskosten, wirklich mehr oder weniger nur für den Druck. Und dann musst du noch Grafik bezahlen und Illustratorinnen bezahlen. Und dann musst du zum Teil Autoren und Autorinnen bezahlen und so weiter und so fort. Also wir hatten von Anfang an immer so rund in Summe pro Heft 30.000 Euro Ausgaben. Und die musst du ja erstmal reinkriegen. Und das Heft kostet 9,80 Euro und das Abo kostete 29 Euro. Das heißt, da kannst du ja einfach ausrechnen, wie viele Abonnenten und Abonnentinnen du brauchst und wie viele Menschen also die Einzelhefte kaufen, um dieses Geld wieder einzuspielen. Das gelingt dir einfach nicht so schnell. Und umso mehr wir Hefte rausgebracht hätten, umso mehr Geld hätten wir auch ausgegeben. Also es hat auch damit zu tun, dass wir dann nicht mehr rausgebracht haben. Und da braucht man ein bisschen längeren Atem. Also da musst du ein bisschen, klar hatten wir dann schon auch den Ehrgeiz, relativ schnell viele Abonnenten und Abonnentinnen zu haben. Aber du brauchst auch einfach, du musst dem einfach Zeit geben. Also ein Printmagazin ist in dem Ausmaß nicht das, was so schnell geht. Und am Kiosk verdienst du halt fast nichts. Das heißt, der bringt dir jetzt finanziell auch nichts.
Und ihr habt ja dieses Jahr entschieden, auch gar nicht mehr an den Kiosken zu verkaufen. Merkt ihr das jetzt schon an den Verkaufszahlen oder an den Zahlen der Abonnenten? Und warum eigentlich?
Ja, genau. Wir sind jetzt, also jetzt machen wir gerade Ausgabe 10. Das ist ja jetzt dann doch schon auch ganz schön viel. Also man denkt, okay, die 10. Ausgabe, da habe ich damals noch gedacht, oh, was wird wohl sein, wenn wir die 10. Ausgabe machen? Genau, wir haben jetzt durch Corona im Grunde genommen, also wir haben lange schon überlegt, ob wir den Kiosk wirklich weitermachen wollen oder nicht. Der Kiosk ist für ein Magazin immer eine Außendarstellung, die erstmal total gut ist. Also es gibt einige Abonnenten und Abonnentinnen, die über den Kiosk gekommen sind. Wir haben aber keine Zahlen darüber, weil natürlich nicht jeder oder jede uns schreibt, hey, übrigens, by the way, ich bin über den Kiosk gekommen, sondern das erzählt uns dann durch Zufall mal jemand. Der Großteil der Menschen ist über Community gekommen und über MultiplikatorInnen und über Empfehlungen und über dann irgendwie in Social Media oder so irgendwann mal über uns gestolpert. Und ich vermute, es ist ein relativ kleiner Teil, der wirklich über den Kiosk gekommen ist. Also am Anfang gab es noch ganz rührende Geschichten von Leuten vom Kiosk. Da war das total wichtig. Auch ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre war das super wichtig und vielleicht sogar auch die ersten zwei Jahre. Und dann ist es aber so, wie ich sagte, erstens verdienst du am Kiosk eigentlich im Grunde genommen fast nichts. Also es ist rund ein Euro, der für uns da rausspringt. Und das ist deswegen im Endeffekt Marketing, ja. Also man kann sagen, das ist eine gute Marketingmaßnahme und es lohnt sich auch und du kriegst noch ein bisschen was raus, so. Jetzt durch Corona haben wir einfach gewusst, es wird ja keiner an den Kiosk gehen. Also es war direkt zum Lockdown, ist das Heft erschienen im April und es war totaler Quatsch dann zu sagen, wir bringen das an Kiosk. Das heißt, wir haben dann noch ganz schnell unseren Vertriebspartner angerufen und gesagt, stopp, nicht an den Kiosk liefern, wir machen das nur online und haben eben unsere Abonnenten und Abonnentinnen. Und das hat dann auch noch funktioniert. Wir haben auch sogar noch die Auflage ein bisschen kleiner dann gemacht, weil du natürlich auch entsprechend ja diese Hefte nicht rausschicken musst erstmal.
Ja.
Und der zweite Grund ist eben, und das ist einer, der eher so vom Purpose für uns total wichtig ist und der uns auch immer schon gestört hat. Du hast beim Kioskgeschäft eine kalkulierte Überschussware, Remissionsware nennt die sich, und das landet alles im Müll. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir da fast nichts dran verdienen, sondern es ist auch so, dass die Hefte, die nicht verkauft werden, es werden vielleicht so 4.000 Hefte zum Beispiel zum Kiosk geschickt und knapp 2.000 landen im Müll. Und das ist sehr, sehr bitter. Und das warum das nicht besser funktioniert, dass sich das so ein bisschen einpendelt. Also es ist schon so, dass die Einzelhändler irgendwann und Händlerinnen nur noch das nachbestellen, was sie auch also wo sie wissen, das verkaufen sie auch. Also wir hatten Kioske, von denen wir dann wussten, dass sie sehr, sehr stark unser Heft immer verkaufen. Aber es ist trotzdem immer eine relativ große Überschussware. Ja, dann bleibt irgendwie was liegen, dann hat einer sich verschätzt, hat zu viel bestellt, hat es halt nicht verkauft, nimmt es dann aber nach 3 Monaten einfach raus und dann geht es so seinen Weg. Das ist total üblich. Also es ist bei allen Magazinen, bei allen Magazinen landet die Hälfte im Müll. Und das ist, also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe sie gerade nicht genau im Kopf, das könnte man vielleicht, wenn du Shownotes hast, dann könnte man es da verlinken.
Ja, mache ich.
Es ist eine große Summe an, also CO2 und Umweltproblematik, die Print in Deutschland, ich glaube auch europaweit verursacht. Das ist gar nicht so zu unterschätzen. Und ein Großteil davon, das ist auch ein bekanntes Problem, ist eben Papier, was für die Presse produziert wird. Mhm. Und nun haben wir uns entschieden, wir wollen ein Printprodukt. Wir sind auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist für uns immer noch. Also ich bin sicher, dass wir mit einem Online-Magazin nicht den Erfolg hätten, den wir heute haben.
Ja.
Und auch nicht die, also es geht uns ja nicht nur darum, jetzt irgendwie auf Teufel komm raus ein Printprodukt herzustellen, sondern es ging uns schon auch darum, dass wir glauben, es ist etwas anderes, wenn jemand so ein Heft in der Hand hat und sich damit wirklich hinsetzt und den Rechner mal zuklappt und das Handy mal leise macht und sich einfach mal mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja.
Das verursacht eine erzwungene Pause.
Mhm.
Und wenn dann aber so ein Heft eben entsprechend gut gemacht ist, dann ist es auch eine, die Leute total zelebrieren und feiern. Mhm. Und das ist auch das Feedback, was wir kriegen, dass es eben nicht so ein, ja, ich lese das mal schnell, knüll das zusammen, steck das in die Tasche und dann werfe ich es halt irgendwie bei der nächsten Gelegenheit, lasse ich es in der U-Bahn liegen. Ne? Das passiert mit unserem Heft, glaube ich, eher selten. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Printprodukt. Aber wie können wir denn dann wenigstens vermeiden, dass wir mehr Müll produzieren, als wir eigentlich müssen? Wir drucken bei einer Cradle-to-Cradle-Druckerei, das heißt eine Druckerei, die in der Kreislaufwirtschaft arbeitet sozusagen oder die selbst eine Kreislaufwirtschaft betreibt und deswegen kein Müll in dem Sinne anfällt.
Mhm.
Aber trotzdem ist weggeschmissenes Papier und das ist halt einfach nicht cool. Und jetzt haben wir uns entschlossen, okay, lasst uns den Kiosk einfach weglassen. Wir sind jetzt, was unsere Abonnentinnen und unsere Abonnentinnenzahl angeht, so groß, dass wir sagen können, wir erlauben uns das jetzt mal, diesen Schritt zu wagen. Und den Weg, den wir jetzt eher gehen, das haben wir auch immer schon gemacht, aber das werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr forcieren, ist Coworking Spaces in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Also alle, die das jetzt hören, können sich gerne bei mir melden. Als Kooperationspartner sozusagen zu nutzen und zu sagen, hey, es macht total Sinn, wenn unsere Hefte bei euch liegen.
Ja.
Weil natürlich dort insbesondere Menschen sind, die sich so oder so schon in diesem Umfeld anderes Arbeiten tummeln und die grundsätzlich natürlich irgendwie Bock auf dieses Heft haben könnten. Das hat für uns einen Vorteil und das hat für jeden Coworking Space natürlich auch einen Vorteil, weil die einfach mit super coolem Content bewaffnet sind sozusagen und ihre Menschen mit gutem Content versorgen können. Also es ist ein relativ logischer Schluss irgendwie. Und wir liegen auch schon eine ganze Weile in einigen Coworking Spaces aus, aber haben das nie so als, also haben das nie ganz, ganz stark forciert, sondern es gab halt welche, die haben sich bei uns gemeldet, die kriegen dann immer ein paar Hefte und so.
Ja.
Und jetzt macht es irgendwie Sinn, sich zu überlegen, das ist eigentlich unsere Guerilla-Kiosk-Strategie.
Mhm.
Genau, also ich
das
hoffe...
Das passt super, ja, weil ich bin gerade bei WeWork in Frankfurt und dachte mir, ich kann direkt mal unsere Community-Managerin ansprechen, weil es passt tatsächlich total gut hier rein.
Ja.
Und das macht einfach voll viel Sinn. Das sind ja genau die, die sowieso dafür interessieren würden und auch mal Zeit haben, ne? Weil die Sitzgelegenheiten sind ja dann auch ganz gemütlich, dass man mal Abstand braucht von seiner Arbeit, sich hinsetzt und sich schön inspirieren lassen kann von den Gedanken und Ideen und Inhalten, die da so drinstehen. Daher, ja klar.
Mhm. Genau, ja. Deswegen nicht mehr im Kiosk. Weniger Müll.
Ja.
Weniger Logistikaufwand auch.
Ja.
Genau. Und ich glaube, die Hefte näher an die Zielgruppe bringen. Das macht auch
Sinn. Ja. Die weitere Rubrik, die ich mir gedacht habe, ist das Thema Tools.
Mhm.
Das nimmt ja auch so einen riesen oder großen Stellenwert in eurem Magazin ein. Woher kommt diese Faszination von den Tools? Und ich würde gerne ganz konkret über ein Tool sprechen wollen. Und zwar hattet ihr ja jetzt letzte Woche euer Strategie-Meeting. Wie geht ihr denn dort vor? Und gibt es so eine Methode oder ein Tool, wo du sagst, das könntest du eigentlich fast allen Unternehmen empfehlen, weil die eine extreme Wirksamkeit hat?
Ja, also ich glaube, wenn immer man sich mit Organisationsentwicklung beschäftigt und Innovationsmethoden und so, dann hat man mit Tools zu tun, ne? Also das heißt, ich habe das erste Mal damit angefangen, auch in meinem Studium ehrlicherweise schon, aber spätestens auch an der School of Design Thinking bin ich mit Methoden zugeschmissen worden und habe die dann auch relativ schnell ja in Workshops angewendet und anderen Menschen damit Zugänge zu Ideenfindung zum Beispiel oder so geschaffen. Ne? Also die haben einfach natürlich eine große Macht, insbesondere wenn du Menschen Themen näher bringen willst, die ihnen erstmal ein bisschen ungewohnt sind, dann ist es über eine Methode meistens total leicht. Und sie ist ja auch dazu, die soll ja eigentlich immer nur meistens eine Art von Haltung oder Handlung transportieren, die Menschen dann ermöglicht, ah, okay, jetzt habe ich diese Methode 5-mal angewendet, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, jetzt, dann braucht man meistens die Methode gar nicht mehr, dann hat man halt aber verstanden, was dahinter eigentlich steckt. Und es gibt einfach total viele super gute Tools, die super hilfreich sind. So. Und da haben wir natürlich so ein kleines Schatzkästchen, weil wir kennen halt einfach Tausende. Und dann auch die ganzen Leute um uns herum. Also selbst wenn wir die nicht kennen, dann kennen die halt unsere ganzen Leute aus unserem Netzwerk, mit denen wir viel gearbeitet haben. Und mittlerweile ist es auch so, dass uns Leute dann anschreiben und sagen, hey, wir haben voll das coole Tool. Wollt ihr das vielleicht mal verwenden? Oder könntet ihr das mal verwenden? Genau. Und so kommt es dazu, dass wir in jedem Heft immer mindestens 3, meistens 4 Tools drin haben, die dann immer ungefähr zu dem Thema passen. Mhm. Und jetzt hast du nach unserer Strategie gefragt. Genau, genau. Wir haben gerade am Freitag, es ist ja jetzt, wird ja ein bisschen später rauskommen, der Podcast, aber wir haben gerade kürzlich jetzt pünktlich zum Quartalswechsel sozusagen unsere Strategie gemacht. Wir arbeiten mit Objectives und Key Results, also OKRs, so in der Startup-Branche ein durchaus bekannter Begriff und auch in der New Work-Szene ein bekannter Begriff oder ein bekanntes Strategiewerkzeug, was auch stark bei Google entstanden ist oder beziehungsweise Google hat das viel benutzt und dadurch ist es recht bekannt geworden. Und das bedeutet, dass man quartalsweise seine Strategie macht und sich Ziele setzt, also Objectives und sogenannte Key Results, die zu diesen Objectives passen. Also man macht erst die Objectives, dann die Key Results, die sozusagen das Objective dann definieren, also welche Kernelemente sollen da eigentlich passieren und aus diesen Key Results ergeben sich wiederum Projekte, die auf das Erreichen dieser Ziele dann einzahlen. Und wir machen das, das erkläre ich nur nochmal grundsätzlich, weil das dazugehört, es hilft halt nicht so richtig, das jetzt zu machen und dann zu sagen, okay, cool, jetzt haben wir Objectives und Key Results und dann laufen wir jetzt 3 Monate los und nach 3 Monaten gucken wir dann drauf, ob wir es geschafft haben oder nicht, sondern wir gucken einmal die Woche auf all diese Objectives und Key Results und auf alle Projekte, die da gerade dahinter stehen, drauf. Wir haben ein Meeting, wo wir wirklich jedes einzelne Projekt durchgehen und das heißt nicht, dass man dann da 5 Minuten quatscht, was man da alles Tolles sich gerade für Gedanken macht, sondern es gibt immer im Endeffekt nur diese Information Update oder kein Update. Wenn man kein Update hat, dann geht man einfach eins weiter in der Liste und wenn es ein Update gibt, dann erzählt man eben ganz kurz, was gibt es jetzt Neues, Relevantes für die Gruppe zu erzählen. Also beispielsweise wir haben ja Audio-Trainings jetzt neu im Sommer auf den Markt gebracht und dann habe ich dann ein Update gegeben. Ich habe jetzt einen Sprecher gefunden und wenn ihr mal reinhören wollt, dann könnt ihr die Audiodatei da und da finden und könnt mir gerne ein Veto geben, wenn ihr damit nicht einverstanden seid. Ne? Ansonsten habe ich die Hoheit, das auch einfach zu entscheiden. Das ist dann zum Beispiel so ein Update. Das heißt, wenn man Strategie macht, also wenn ich mir heute vorstelle, dass man Strategie einmal im Jahr macht und manche Menschen machen das noch seltener, dann halte ich das in den Zeiten und in der Welt, in der wir leben, für sehr waghalsig, sagen wir mal so. Ja, also weil man kann sich nach einem Jahr schon richtig ordentlich verlaufen haben. Und das kann man halt total verhindern, wenn man einfach diszipliniert ist und regelmäßig da drauf guckt, was man sich gedacht hat. Und das heißt nicht, dass diese Objectives oder diese Key Results sich nicht manchmal ändern. Das hatten wir auch schon, dass wir gemerkt haben, okay, das war irgendwie so ein bisschen Quatsch, was wir uns da gedacht haben. Ja. Dann ist eins mal eben nicht so der totale Kracher gewesen. Aber wir werden da erstens besser drin und zweitens, das ist okay. Also die können sich auch im Laufe der 3 Monate so ein bisschen passen wir die auch manchmal an und merken, nee, eigentlich geht es doch mehr darum. Ja? Dazu ist es ja auch da. Eine Strategie sollte ja nicht starr sein, sondern beweglich. Mhm. Und wir benutzen da ein ganz einfaches Tool, das es auch schon total lange gibt, um jetzt zum Beispiel, wenn wir die Objectives und die Key Results definieren, um rauszufinden, welche Ideen wir jetzt fürs nächste Quartal verfolgen wollen, benutzen wir die Impact-Effort-Matrix. Die kann man auch googeln oder Ecosian. Ja. Die ist ganz einfach zu finden. Und ist, ich weiß gar nicht, ich hab selber neulich nachgeguckt, ich weiß gar nicht, wann die und von wem die genau mal entwickelt wurde. Vielleicht wüsste es Sebastian. Ich weiß es gerade nicht. Ich benutze sie aber auch nur. beziehungsweise wir benutzen sie eben im Team. Und was wir machen, ist, dass alle im Team, also wirklich die komplette Organisation, kann Vorschläge einbringen. Wir haben dann ein sogenanntes, also ein Board, ein digitales Board, mit dem wir arbeiten, auf dem sammeln wir diese Vorschläge und die sammeln wir auch nach einer bestimmten Logik. Da müssen dann bestimmte Fragen beantwortet werden. Was hast du dir überlegt? Warum würde das gerade irgendwie helfen? Wie viel Umsatzpotenzial steckt da drin? Wie viel Zeitaufwand kostet uns das zu entwickeln? Wie viel Impact hat es auf unseren Purpose, also wie viel Wirksamkeit erzielen wir mit unserem Purpose, genau, und so weiter und so fort. Und dann ist diese Matrix, die können wir ja vielleicht auch verlinken.
Genau, ich habe es mir aufgeschrieben.
Funktioniert eben einfach so, dass du wirklich nach Impact, also nach Wirksamkeit, und das kannst du jetzt einerseits auf Umsatz und andererseits aber eben auch auf Ziel, zahlt dieses Produkt oder diese Idee auf deinen Purpose ein, das ist die Impact-Achse. Und die Effort, also die Aufwandsachse unten ist dann Zeit und Geld zum Beispiel. Ja? Mhm. Also kostet uns unfassbar viel Zeit in der Entwicklung oder auch unfassbar viel Budget oder ganz, ganz wenig. Und die Produkte, die maximalen Impact und minimalen Effort haben, die sind natürlich die Oberkracher. Das heißt, das ist sozusagen die Ecke oben links, die für uns besonders spannend ist, weil da sind Produkte drin, die wir relativ schnell umsetzen können, zum Beispiel, weil wir den Content schon haben, sie aber nur in einer anderen Darreichungsform nochmal anbieten wollen. Und wo wir jetzt nicht 15 Leute anstellen müssen oder irgendwie teure externe Freie beauftragen müssten und es budgetmäßig vielleicht auch gerade so drin ist. Ne? Und das sind Sachen, die für uns dann vor allem interessant sind. Es kann natürlich aber genauso auch sein, dass du sagst, okay, wir haben eine Idee, die kostet erstmal ein bisschen Investition, aber wir sind fest davon überzeugt, dass sie einen riesen Impact haben wird. Und da muss man eben das Risiko abschätzen. Und was wir dann immer machen, ist zu sagen, wir setzen uns dafür jetzt ein Budget für dieses Quartal. Mit diesem Budget müssen wir auskommen. Und so steuern wir auch unsere Freien, mit denen wir zusammenarbeiten. Also auch unsere Coder, dass wir sagen, okay, wir haben so und so viel Budget, mach dafür das, was geht. Und lass uns alles wegstreichen, was jetzt nicht essentiell ist im ersten Schritt. Das heißt, auch das ist so ein ganz, ganz bekanntes Ding, das man in der Startup-Szene so benutzt, als Minimal Viable Product bezeichnet, MVP. Also was ist sozusagen die Minimalversion von deiner Vision, die du hast, die du jetzt dort umsetzen kannst? Also ein bisschen auch das Klassische, was man auch vom Design Thinking kennt, eben in Prototypen und Iterationsschleifen zu denken und zu sagen, okay, wie können wir jetzt das Ding auf den Markt bringen, und unsere Entwicklungszyklen sind dann schon auch in der Regel genauso 3 Monate. Also nach 3 Monaten ist dann so ein Produkt fertig und kann verkauft werden. In unserem Fall, wir machen ja nun wirklich viel Produkte, das kann jetzt auch ein Konzept sein, ja, also ein, oder ein Event-Konzept, was steht oder was auch immer man eben arbeitet. Und so setzen wir uns dann das Timing und genau. Und nach diesen 3 Monaten zum Beispiel, in dem Beispiel dieses Audio-Trainings, ist es jetzt so gewesen, dass wir nach 3 Monaten von 0 auf 100 das komplette Skript geschrieben haben, einen Sprecher hatten, der das dann eingesprochen hat, eine Postproduktion, die das produziert hat. Mein Kollege Martin hatte das Thema Technik und das ganze Backend sozusagen in seinen Händen. Das heißt, der hat das Coding mit einer externen Kollegin übernommen und hat das ganze, und Interface hat er mit unserem Designer zusammen gemacht. Sebastian hat das Skript geschrieben, ich habe das Ganze koordiniert und dann hatten wir am Ende ein fertiges Training, was eben dann in unserem Shop war und gekauft werden konnte. Und nach diesen 3 Monaten haben wir dann gesagt, okay, jetzt geht's eigentlich erstmal darum, das zu verkaufen, weil wir müssen jetzt wieder einspielen, was wir gerade verbrannt haben. Damit. Weil, also das macht einfach Sinn, dass man, also macht sowieso Sinn, ja, auch wenn man Investment macht es Sinn zu sagen, weil damit testest du ja auch das Potenzial. Gibt es jetzt Menschen, die das kaufen? Und wenn es die nicht gibt innerhalb von den nächsten 3 Monaten, dann haben wir entweder was richtig falsch gemacht. Das heißt, diese 3 Monate eben auch für Feedback ordentlich zu nutzen und zu sagen, okay, benutzt es, sag uns, wie das war, warum ist das nicht gut, was hat gut funktioniert, was würdest du dir fürs nächste Mal wünschen, sodass wir das nächste Produkt auch lernen. Dann auch ein bisschen Geduld haben. So ein Ding muss sich auch immer etablieren und es ist eine ganz neue Hörgewohnheit. Also auch ein bisschen Zeit geben.
Ja.
Und aber eben trotzdem auch so einen Anspruch zu haben, dass da schon erkennbar ist, ob da ein Umsatzpotenzial ist. Also für uns ist es total wichtig, gerade weil wir einfach darauf angewiesen sind zurzeit. Ne? Genau, und jetzt geht das, um das noch abzuschließen, das Thema Audiotraining auch in die nächste Runde. Das heißt, es ist wieder eins unserer Objectives, dieses Thema weiter voranzutreiben. Wir werden es auf Englisch anbieten, stärker noch für Organisationskunden. Und das erste Audiotraining ging um das Thema Selbstführung und die nächsten beiden werden jetzt richtig streiten, also Konflikte und Stärken sein. Genau.
Cool. Also
Effort Matrix, die kann ich wirklich sehr vielen Leuten empfehlen, weil die, egal ob man jetzt mit Objectives oder anderen Formen von Strategie arbeitet oder überhaupt sagen will, wir sind jetzt ein Team, es gibt 30 geile Ideen und wir können aber nur 2 verfolgen, weil auch das, man kann halt nicht 5 Ideen gleichzeitig verfolgen, dann ist das eine Variante, die, finde ich, ganz total simpel ist und die ganz gut hilft.
Ja, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes mit aufnehmen. Super, danke. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, das könnte ich eigentlich selber auch für mich und für meine Themen machen.
Genau.
Das ist ja sogar für Individuen ganz hilfreich, da mal wieder drauf zu schauen, was will ich eigentlich, warum will ich das, passt das und was für einen Impact hätte das und lohnt sich dann die Investition da rein, sowohl Zeit als auch Geld, das ist ja bei Einzelunternehmen nicht anders.
Genau.
Daher. Ja, super, danke.
Ich kann das sehr, also es ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen, als ich darüber nachdachte. Auch für Solopreneure ist das
total
sinnvoll, ne? Also einerseits für sich alleine und dann würde ich auch empfehlen, sich da immer jemanden nochmal dazu zu holen, um mal mit drauf zu gucken, einfach mal ein Feedback zu geben, Blick drauf zu werfen, weil das ist schon nicht zu unterschätzen, dass so Austausch einen extrem weiterbringt, weil man ja doch denkt halt so, wie man denkt und da ist es halt beschränkt, ne? Und deswegen ist es dann immer auch nochmal mit anderen drüber zu sprechen. Ja. Könnte man vielleicht auch machen mit 3-4 Leuten, dass man sich zusammentut und sagt, okay, man entwickelt gemeinsam Strategie für die jeweils andere und nach 3 Monaten guckt man da gemeinsam spätestens wieder drauf und selber macht man sich jede Woche so eine Wiedervorlage. Was habe ich da erreicht? Was habe ich da erreicht? Ja. Und da muss man sich natürlich aber auch klar sein, dass man als einzelne Person nicht so viel umzusetzen schafft wie zu dritt oder wie zu 5 oder 6. Ne? Wir sind ja jetzt auch ein paar mehr Leute schon.
Ja, das stimmt. Super. Case Study als nächste. Und du hattest ja vorhin schon angefangen mit dem Thema Verantwortungseigentum. Ich glaube, du kannst die Frage vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber es gibt, glaube ich, trotzdem noch einige, die nicht genau wissen, was steckt eigentlich hinter dem Begriff. Und auch da wieder letzte Woche, ich weiß gar nicht, was du alles letzte Woche gemacht hast, aber es war doch letzte Woche, ne, dass ihr mit mehreren anderen purpose-orientierten Gründern, Gründerinnen, Supporter, Politikern auch nochmal darüber gesprochen habt, wie man das einfacher in eine Rechtsform auch gießen kann. Vielleicht kannst du darüber gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen. Was steckt hinter der Kampagne? Ist es eine Kampagne? Und für wie realistisch schätzt du das ein, dass es einfacher für die restlichen Unternehmen dann gemacht wird, in Verantwortungseigentum zu gehen?
Ja, ich erkläre mal erstmal, was es ist. Also Verantwortungseigentum beschreibt eine Rechtsform, genau, ein Rechtsgefäß, was sozusagen den verschiedene Sachen regelt, um den Purpose einer Organisation mehr oder weniger, also nicht den Purpose unveränderbar zu machen, aber gewisse Dinge zu versichern, sage ich mal, Garantien geben zu können. Und das erkläre ich jetzt. Also normalerweise ist eine GmbH, funktioniert ja so, dass du als Gründer, Gründerin oder auch Investor und Investorin dort Anteile kaufst oder eben Geld einlegst oder sagst, du hast eine Art von Gründershare, den du dir da reinlegst, aber eine GmbH braucht halt zum Beispiel 25.000 Euro Startkapital. Also dieses Geld muss dann in irgendeiner Form in bar drin liegen. Oft ist das dann so das Minimum, was die Gründer und Gründerinnen einlegen und da teilen sich dann eben die Anteile auf. Ne? Wenn ich 5.000 Euro reinlege, habe ich weniger Anteile als du, wenn du 20.000 einlegst. Und diese Prozente und diese Geldsumme ist eben auch gebunden, nicht nur an meine Anteile, ich habe da halt weniger Geld reingelegt, sondern die ist äquivalent für die Prozente, die ich auch an Stimmrechten habe in dieser Organisation. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beide eine GmbH haben und jemand bietet uns an, unsere GmbH für teuer Geld zu kaufen, du hast 20.000 Euro eingelegt und ich nur 5.000, dann könntest du einfach entscheiden, jo, machen wir. Und ich sage vielleicht, nein, spinnst du, möchte ich nicht, aber du hast eben mehr Stimmrechte und deswegen hast du auch die Macht dazu. Das heißt, Geld, Anteile und Stimmrechte sind Macht in einer Organisation. Ja. Und das ist in fast allen Organisationsformen, die wir so haben, der Fall. Es sei denn, du bist in einem Stiftungsmodell, bisschen anders ist es auch in einem Genossenschaftsmodell und so weiter. Was jetzt das Verantwortungseigentum versucht, ist zu sagen, wir trennen die Stimmrechte von den Menschen, die Shares halten oder die Geld in diese Organisation gelegt haben oder die auch gegründet haben und legen diese Stimmrechte zu den Mitarbeitenden. Mhm. Weil es keine Rechtsform gibt, die das in Deutschland zurzeit ermöglicht, gibt es eine Krücke zurzeit nur. Mhm. Die Krücke ist verwalterisch unfassbar aufwendig und hat uns auch jetzt über ein Jahr Arbeit gekostet und viele Anwälte und Notare, um das alles umzusetzen. Wenn man es genug will, dann kriegt man das irgendwie hin, aber es ist eigentlich. Also du kannst halt einfach, machst einen Termin beim Notar und gründest eine GmbH und dann rattert er dir so ein paar Seiten lang Sachen vor, du unterschreibst und gehst nach Hause und hast eine GmbH gegründet.
Ja.
Im Gegensatz dazu haben wir jetzt fast ein Jahr gebraucht, um das zu machen. Und es funktioniert so, dass neben der GmbH, es wird eine GmbH gegründet, ganz klassisch, und in unserem Fall wird eine Mitarbeitenden GbR gegründet. In dieser GbR liegen 99% der Stimmrechte und alle Mitarbeitenden, die bei uns mehr als 20 Stunden festangestellt arbeiten, sind in dieser GbR drin oder haben Anrecht, in dieser GbR zu sein. Das heißt, mit diesen Stimmrechten, mit diesen 99% Stimmrechten haben die eben auch die Macht darüber zu entscheiden, wohin geben wir, also worin investieren wir. Dann kann man da noch gewisse andere Dinge regeln, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, die sind dann sehr individuell. Aber das ist erstmal der wichtigste Teil. Der zweite wichtige Teil ist das 1% Stimmrecht bei einer externen, bei einem externen Kontrollgesellschafter liegt und das ist in unserem Fall eine Stiftung. Die haben 1% und das ist so eine Art Veto-Share. Also wir nennen das so, weil es im Endeffekt nur darum geht, dass die ein Veto einlegen, wenn wir einerseits Gewinne ausschütten würden. Das will man unterbinden, dass Gewinne an Eigentümer und Gesellschafterinnen ausgeschüttet wird und die jetzt irgendwie sich damit einen faulen Lenz machen, sage ich mal.
Ja.
Sehr bereichern, die Mitarbeitenden davon aber im Endeffekt nichts abbekommen. Sondern man möchte gerne, dass das Geld in der Firma bleibt und reinvestiert wird. Das heißt nicht, dass ich nicht zu Geld komme als Gründerin. Und das heißt auch nicht, also da sage ich gleich nochmal was dazu, weil dann haben wir gleich Angst, so Gott, das ist so eine Art von altruistisches Wohltäter-Ding für die totalen Oberhippies. Das ist es nicht, ja. Aber genau, die sind dafür da, dass wir nicht verkauft werden können. Also die legen Veto ein, wenn wir verkauft werden oder wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns Gewinne ausschütten. So, und dadurch hüten sie, und deswegen kommt dieser Begriff Purpose da auch irgendwie so ein bisschen her, weil es gibt natürlich, die sagen dazu Purpose Company oder Purpose Eigentum und es gibt welche, die sagen Verantwortungseigentum. Im Englischen sagt man eigentlich Steward Ownership, das ist eigentlich noch das bessere Wort, ehrlicherweise, dafür, als Verantwortung zu nehmen. Da sage ich aber gleich noch was zu. Auch Investoren und Investorinnen haben bei uns, die haben Shares, aber die haben sowas wie ein Darlehen. Also man kann auch Shares anlegen als Nachrangdarlehen zum Beispiel. Oder es gibt ein paar verschiedene Formen von Darlehen. Oder andere Formen von Anlagen, die du machen kannst, wo Zinsen drauf liegen. Zinsen, die zum Beispiel auch an Umsatz oder also Gewinn im Sinne von, wir machen ja Gewinn, nur dass wir den reinvestieren. Ne? Den müssen wir auch steuern. daran kannst du das ja binden, so dass ein Risikokapital durchaus lukrativ sein kann. Und wir haben mit Neue Narrative eben auch eine Funding-Runde gedreht und haben InvestorInnen gewinnen können und auch am Ende letztendlich sogar mehr, als wir eigentlich erstmal wollten, was total positiv ist. Und deswegen möchte ich da allen auch gerne Mut machen, die sagen oder die denken, oh ja, aber wenn du dann so eine Art von Zebra-Startup, also eins, was sozial und ökologisch sich in irgendeiner Form engagiert und sehr purpose-orientiert ist, da kriegst du irgendwie keine Kohle. Das stimmt nicht. Also können wir nicht bestätigen. Mhm. Und das so, obwohl sogar eine Gründerin mit im Team ist. Wir wissen ja auch alle, dass die Startups, die mit Frauen gegründet werden, deutlich weniger Geld bekommen als die von Männern. Mhm. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich das mit zwei Männern zusammen gemacht habe. Ja. Aber auch wir gehören mit unserer Art von sagen wir mal, Gründungsteam-Mix zu den 10% nur, die wo gemischte Teams gründen. Ne? Ja. Das sind nur also es ist noch die Zahl von Gründerinnen, reinen Frauenteams ist nochmal deutlich geringer. Okay, aber das ist ein anderes Thema.
Ein anderes wichtiges Thema.
Genau. Ja. Also das kann man alles machen. Und dann nochmal, warum heißt das Verantwortungseigentum? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass du ja jetzt hast du Geldeigentum sozusagen. Mhm. Also ich besitze Geld an der Organisation. Und warum ist es eigentlich schlecht? Jetzt kann man ja auch sagen, wenn ich ein total ehrlicher und authentischer Mensch bin, dann würde ich immer auch als GmbH-Eigentümer, und das tun auch total viele, deswegen dürfen sie das auch gerne bleiben, wenn sie wollen, machen ganz viele, dass sie sich eben nicht so viel ausschütten, dass sie sehr viel in die Organisation wieder reingeben, dass sie viel den Mitarbeitenden in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, dass sie mit den Mitarbeitenden gemeinsam überlegen. Aber es gibt eben keine Garantie dafür. Jeder Gesellschafter und Gesellschafterin, und auch ich habe damit erstmal mich auseinandersetzen müssen, hat erstmal schon auch so einen Gedanken von, boah, ich butter jetzt hier richtig ordentlich Zeit und auch Geld und so weiter rein. Mhm. Ich will da auch ehrlicherweise irgendwie was zurückbekommen. Und ja, man freut sich auch, wenn einmal im Jahr eine Gewinnausschüttung kommt und man denkt, okay, cool, ich habe jetzt nochmal so eine Art verspätetes Weihnachtsgeld bekommen oder so. Ja. Das, was aber trotzdem, also was man ja dennoch machen kann, ist, du kannst einerseits ja auch dein Invest in einem guten Gehalt wieder rausbekommen. Also kannst ja auch einfach sagen, okay, die Gewinne bleiben drin. Das heißt, das Geld ist ja trotzdem da. Wenn du jetzt 1 Million Umsatz gemacht hast oder auch 1 Million Gewinn gemacht hast, dann kann dieser Gewinn ja trotzdem auch dir zugutekommen, weil du zahlst dir dann einfach ein gutes Gehalt aus. Das muss ungefähr so auch einigermaßen marktüblich sein, aber das ist jetzt definitiv nicht so, dass du da irgendwie arm nach Hause gehen würdest. Das ist das eine. Und dann kannst du es auch so machen, dass du natürlich genauso als Gründer und Gründerin, und so haben auch wir das gemacht, und ich weiß auch von anderen, dass sie da eine Lösung für sich gefunden haben, die sich fair anfühlt, weil natürlich haben wir deutlich mehr investiert an Zeit, an Energie, an auch zum Teil eben Geld, auf das wir jetzt verzichtet haben und so weiter. Und wir haben uns sozusagen einen virtuellen Gründerinnen und Gründer-Share eingelegt, der genauso wie dieses Darlehen im Grunde genommen funktioniert. Das haben wir im Team gemeinsam besprochen. Wer hat wie viel investiert? Wie viel könnte das wert sein? Ah, fühlt sich fair an? Nee, fühlt sich nicht fair an? Nee, du hast mehr, du hast weniger. Da diskutiert man ein bisschen rum. Und es ist nicht immer, also über Geld reden ist immer was wenige bisher schon gemacht haben. Deswegen sollte man sich dann darin üben. Und es funktioniert aber total gut. Also wenn man da mal sich ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, dann kann das total gut funktionieren. Das heißt, auch wir werden alle, wenn wir die Organisation irgendwann mal verlassen, und das ist ja auch ein Unterschied, wir können dann nicht noch jahrelang Gesellschafter bleiben und immer an der Gewinnausschüttung partizipieren, wie das Konzept ja heute ist, dass du mal Startup gegründet hast, dann oft noch so einen kleinen Share-Anteil hast und eben noch 10 Jahre später jedes Jahr Geld aufs Konto bekommst, obwohl du wirklich rein gar nichts mehr für die Organisation tust. Auch das wird mit diesem Konstrukt verhindert, weil das im Grunde genommen ja den Geldfluss und die Eigentumsverhältnisse total verzerrt. Und das, was jetzt eben getrennt wird dadurch, ist, dass Eigentum an Geld wird zu Eigentum an Verantwortung durch die Stimmrechte. Die Mitarbeitenden tragen die Verantwortung in der Organisation und besitzen sozusagen, also haben eben Eigentum an der Verantwortung, weil sie die Stimmrechte haben und über die Geschicke der Organisation mitwirken. Da kann man sich dann überlegen, was für Regeln sollen da herrschen, wie wollen wir da entscheiden, wie viel Macht haben die, dürfen die zum Beispiel auch den Geschäftsführer, der in so einer GmbH heute noch ganz klassisch, also der muss eingesetzt sein, der ist auch rechtlich haftbar. Der kann auch theoretisch, wenn man das nicht in irgendeiner Form in einer Policy oder so im Vertrag irgendwie regelt, schalten und walten, wie er will. Wir haben da zum Beispiel festgelegt, dass bei uns Selbstorganisation besteht und auch bestehen soll. Also auch wenn ein Geschäftsführer mal eingesetzt wird, auch der muss das Organisationsprinzip beibehalten. Das könnte der nicht ändern. Das ist ganz interessant. Da sollte man dann schon genau hingucken, wenn so eine Rechtsform jetzt als Gesetzesentwurf geprüft wird. Ja. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Es gibt Stiftung Verantwortungseigentum. Ja. Die bei uns, das ist die Stiftung, die auch zum Beispiel unseren Veto-Share hält, die seit langer Zeit schon mit dem Thema Verantwortungseigentum auseinandersetzen. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen, nämlich weil mehrere von denen erlebt haben, wie sie in Organisationen gearbeitet haben, die dann teuer verkauft wurden an irgendwelche InvestorInnen. Und die aus dieser Firma, die sie mit aufgebaut haben oder ihre Familie mit aufgebaut hat, ein riesiges Shareholder-Value-Zitronenpressenunternehmen gemacht haben, was wirklich nichts mehr mit dem zu tun hatte, für was sie so lange gearbeitet hatten. Ja. Das heißt, also wenn wir uns dieses ganze Prinzip Aktienmarkt und Startups, die groß werden, angucken, funktionieren die alle immer nach diesem Prinzip, irgendwann einen Exit zu machen, also zu verkaufen, möglichst viel Kohle zu schaffen. Und dann ist immer die Frage, okay, jetzt habe ich so ein Team aufgebaut und ich verkaufe ja meine Mitarbeitenden mit. Also das muss natürlich auch mal klar sein.
Ja.
Was mache ich denn eigentlich? Was passiert denn mit denen? Dann, okay, manche werden kündigen, manche werden bleiben. Ja. Aber die Dynamik, die in so einer Organisation entsteht, wenn InvestorInnen, die nur Interesse an Geld haben, entscheiden, ist eben oft eine, die auf Gewinnmaximierung, maximales Wachstum und minimale Kosten setzt. Und diese Gemengelage führt meiner Meinung nach nicht immer zu verantwortungsbewussten oder vielleicht auch eher selten zu verantwortungsbewussten Unternehmen. Und das im Sinne von, was tun wir eigentlich der Umwelt, aber eben auch den Menschen an, mit denen wir arbeiten, für die wir arbeiten, aber auch die für uns arbeiten. Ja. Das ist eigentlich dieses Prinzip, wo wir sagen, das ist für uns keine zukunftsfähige Organisation oder beziehungsweise es ist für unseren Planeten keine zukunftsfähige Organisation. Dann kann man eben das trotzdem alles auch als GmbH-Gesellschafter so machen und sagen, ja, ich bin ehrlich, ich mache das so, Garantie hast du nicht. Und die Mitarbeitenden, mit denen wir es zu tun haben, die sind schon auch eher so, dass sie sagen, nee, Moment mal, wir wollen möglichst viel Autonomie, wir wollen gerne mitbestimmen, wir wollen gerne, dass das, was ihr sagt, auch wirklich ehrlich gemeint ist, weil viele, viele Beispiele haben ja gezeigt, dass Leute gesagt haben, ja, und es dann eben auch nicht ehrlich meinten. Also von daher ist es, wenn man es ehrlich meint, kann man es ja auch in eine Rechtsform gießen. Also dann gibt es, wozu dann sich noch so ein Türchen offen halten. Ne? Das ist dann das, was ich nicht verstehe. Und vor allem ist das, was ich dann gesellschaftlich glaube, ist, dass es eben zu einem stärkeren Wandel und Bewusstsein eben führt für, was für ein System von Eigentum und Besitz haben wir eigentlich? Wer erbt hier eigentlich? Wer wird eigentlich? Wer gründet?
Ja.
Das, worüber wir am Anfang sprachen, hat ja damit zu tun, warum gründen weiße Männer vor allem? Ja. So 96% Teams sind Männer.
Unglaublich,
90 weiße Männer. Und oder wahrscheinlich sogar sehr viel mehr, ne? Wahrscheinlich sind es von 96, 95 weiße. Und das hat ja damit zu tun, dass die in einer sozioökologisch guten Situation schon geboren worden sind, dass die mit einer Anspruchshaltung an die Welt groß geworden sind, wo sie sagen, ich nehme mir mein Stück vom Kuchen und das steht mir auch zu und das ziehe ich jetzt auch durch. Das ist alles etwas, womit Frauen ein bisschen weniger groß werden, weniger kultiviert sind, eher in der Regel damit kultiviert sind und groß geworden sind, zu sagen, ah, okay, nee, wenn du das möchtest, dann verzichte ich, dann warte ich eben ab, bis meine Zeit gekommen ist und dann kommt die halt wirklich einfach nicht.
Oder noch, sharing is caring, ich habe was, also gebe ich doch gerne auch noch was ab.
Und das ist eben das Prinzip auch. Männer, das ist ganz schön, ein schönes Zitat, was wir neulich gefunden haben, Männer geben Männern Geld. Ja, also im Venture-Capital-System, warum kriegen Frauen-Startups so wenig Geld, obwohl sie bewiesenermaßen durch mehrere Studien aus diesem Geld, was sie haben, immer mehr Umsatz machen, fast doppelt so viel Umsatz. Also Frauen-Startups sind in der Regel fast doppelt so umsatzstark und auch langfristig erfolgreicher als Startups, die Männer führen. Und trotzdem kriegen die weniger Funding. Das ist total absurd, ja. Und auch das hat eben genau mit dem gleichen System zu tun, weil dieses Prinzip des Minimis funktioniert da eben auch, ne? Also, wenn Ich behandle in der Regel die Leute bevorzugt, die mir ähneln. Es könnte genauso andersrum sein. Also wenn nur Frauen Geld verteilen, dann würden die vermutlich auch eher Frauen Geld geben. Das wäre auch nicht sinnvoll. Deswegen geht es ja um Gleichberechtigung und nicht um, wir wollen jetzt das Matriarchat, sondern wir wollen nur kein Patriarchat. Das heißt, auch da würde sich natürlich was ändern. Und dieses, wenn man dann mal so drüber nachdenkt, was das eigentlich an sich zieht, was das bedeutet, dann merkt man daran eben, dass das einen viel größeren Wandel ermöglicht und nachziehen kann, als man jetzt denkt, wenn man sagt, okay, da wollen so ein paar verrückte Leute jetzt eine Rechtsform einführen, die mehr Partizipation für Mitarbeitende ermöglicht und die weniger Exit-Möglichkeiten und so reine Skalierungsmechanismen in Startups haben sonst, ne?
Ja, genau. Und das fand ich nämlich genau auch so faszinierend, dann es geht ja mehr als nur eine Rechtsform, es geht mehr als nur, wie wollen wir wirtschaften, sondern auch, wie sieht Gesellschaft aus, was bedeutet Macht, wie verändern sich Privilegien dadurch und auch, was für ein Menschenbild hat man, ne? Wenn man allen eine Verantwortung gibt, ist es ein ganz anderes Menschenbild, was dann dahinter liegt, als wenn man klar sagt, du bist jetzt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und du entscheidest. Und alle machen nur das, was eine Person entschieden hat. Das ist für mich ein Wandel an Gesellschaft, das ich auch in letzter Zeit so beobachte an Büchern, die gerade so rauskommen, wenn ich sehe von Verena Pauster, Das neue Land. Das ist ja ähnlich so vom Geiste her. Oder auch Unfuck the Economy von Waldemar, der ja auch letzte Woche mit dir war. Starting a Revolution. So vom Geiste her sieht man ja schon, dass es in eine ähnliche Richtung geht, die sagt, so wie es war und Status quo, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen umdenken. Und glaubst du aber, dass es nur in so einer Bubble ist oder dass es auch Potenzial hat für Mainstream und auch in den großen Konzernen ankommen könnte?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also das eine, was da ja jetzt gerade passiert, ist, dass die Stiftung Verantwortungseigentum einen Vorschlag für eine GmbH, eine VE, also Verantwortungseigentums GmbH eingereicht hat, die auch im Justizministerium gerade geprüft wird. Und deswegen, weil das eben eine Gesetzesänderung bedeutet oder Erweiterung bedeutet, weil es soll nicht die GmbH abgeschafft werden. Es soll nur eine weitere Form ermöglicht werden. Deswegen musst du eben einfach ganz, ganz klar Kontakt mit der Politik aufnehmen und musst sozusagen Vorschläge machen und sagen, das und das wollen wir. Und dann funktioniert es ja so, dass das entweder ins Wahlprogramm aufgenommen werden muss oder du musst zumindest die Parteien dafür begeistern, weil die am Ende natürlich dann, so funktioniert ja Demokratie und es ist auch gut so, dann dafür zuständig sind, solche Gesetze eben auch zu bewilligen oder eben auch nicht, ne, zu sagen, das machen wir nicht, das ist völliger Schwachsinn und es ist auch total richtig und wichtig, dass das jetzt nochmal von vielen Juristinnen und Juristen geprüft wird, weil man ja nicht nur prüfen muss, geile Idee, klingt total super und nach besserer Welt, sondern man muss ja auch prüfen, was für Schlupflöcher gibt es da noch und was ist, wenn jemand das jetzt missbrauchen möchte? Welche Dinge könnte man aushebeln in dieser Form von GmbH, damit sich dann am Ende doch jemand noch bereichert und vielleicht sogar eine blödere Art noch, ja? Deswegen müssen solche Dinge eben geprüft werden. Und wenn man sich dann anguckt, gibt es das nur in Deutschland oder sind wir da jetzt gerade so eine komische kleine Laune, sag ich mal? Das ist nicht so, weil es in vielen Organisationen einerseits schon in Deutschland durch solche komischen Stiftungsvehikel geregelt wird. Bosch zum Beispiel, Zeiss, also es gibt einige sehr, sehr große Organisationen, die das machen. ZF, Friedrichshafen zum Beispiel gehört auch dazu und so weiter. Die im Grunde genommen oft zu familiengeführte Organisationen waren, die eben gerne den Kern der Organisation bewahren möchten und eben nicht möchten, dass die Organisation irgendwann mal von einem riesigen anderen Unternehmen aufgekauft wird und dann das Ding zerstückelt oder damit macht, was es will, weil die oft die Verantwortung der Eigentümer und Eigentümerinnen gegenüber den Mitarbeitenden da eine relativ große ist. Und in beispielsweise Dänemark gibt es eine Rechtsform, die mit einem Stiftungsmodell, das kenne ich nicht ganz genau, das könnte man aber, kann man auch nachlesen, die mit einem Stiftungsmodell arbeiten. Und da gibt es ganze Konzerne, die im Verantwortungseigentum geführt werden. Das ist keine Fusion oder keine Idee nur für klitzekleine Startups, die jetzt irgendwie sagen, okay, wir zementieren jetzt unsere nachhaltige Art auch in einer Rechtsform, sondern das machen ganz große Unternehmen. Und auch bei der Veranstaltung, die du angesprochen hast, war zum Beispiel der Gründer von Ableton mit dabei. Es ist ja auch ein großes Unternehmen mit, ganz viele Mitarbeiter, die haben, aber also wirklich groß. Und auch ein Kollege, der ein Familienunternehmen gegründet hatte und jetzt eben auch so ein bisschen davor steht, okay, wem übergeben wir denn das jetzt? Und da ist aus der Familie niemand, der nachrückt. Wie können wir aber jetzt sozusagen das Ding eben nicht verkaufen, sondern dafür sorgen, dass es in der Form, wie wir es uns mal gedacht haben, weiter betrieben wird und im Endeffekt immer denen dient, die in dieser Organisation aktuell arbeiten. Und das sind eben einfach die Menschen, die da mitarbeiten. Und dann vom Gründer, vom Geschäftsführer bis eben zu der Person, die die Kartons faltet am Ende. Ne? Ja. Genau. Und eben nicht nur den 2 oder 3 Leuten, die irgendwann mal aus einem anderen Land heraus vielleicht irgendwie Geld reingeworfen haben. Ja. Ne? Und die eigentlich auch die Menschen in der Organisation ja nicht interessieren. Die interessiert das, was bei rauskommt. Und das ist Geld.
Vielleicht noch mal ganz kurz. Was glaubst du denn? Klappt das jetzt mit der neuen Gesetzesanpassung oder Änderung für die Rechtsform Verantwortungseigentum?
Also spannend war erstmal, dass ja von allen großen Parteien Vertreter und Vertreterinnen da waren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das durchaus ernst nehmen. Ja. Das fand ich erstmal total spannend, dass es eben nicht mehr nur diese Bühne von den kleinen Startups wie Ecosia, Einhorn, Neue Narrative, World Classic, Recap und so weiter hat. Ja. Und dass es es wird schon im Justizministerium geprüft. Die Frage ist jetzt eher, wann. Also wird das jetzt in der Legislaturperiode noch was oder vielleicht erst in der nächsten? Von der SPD und von den Grünen wurde auf jeden Fall signalisiert, dass sie vorhaben, es ins Parteiprogramm zu übernehmen, wenn es nicht in dieser Legislaturperiode funktioniert. Das wird man dann halt auch sehen. Ne? Aber der Austausch ist da und von daher habe ich zumindest Hoffnung, dass es, wenn nicht jetzt bald, dann zumindest in den nächsten 2, 3 Jahren wirklich umgesetzt wird, damit es eben dann anderen Organisationen sehr leicht gemacht wird. Und im Endeffekt brauchst du dann nicht wahnsinnig viel. Ja, also dann kannst du neu gründen, geht dann ganz schnell und umgründen sozusagen. Also du kannst ja auch mit einer bestehenden GmbH sagen, ich möchte gerne in dieses Konstrukt. Das wird bestimmt ein bisschen mehr Aufwand sein. Das ist halt immer so. Also selbst wenn du jetzt von der GbR in eine GmbH wechselst, habe ich auch schon mal durchgemacht, ist es aufwendig ein bisschen, aber auf jeden Fall einfacher als das, was jetzt alle da versuchen und sich so eine Krücke bauen.
Ja. Ich hätte noch so ein paar Reflexionsfragen. Ich würde die gerne auf 2 minimieren wollen, bevor wir dann in die Abschlussfragen gehen. Und zwar habe ich da tatsächlich auch Fragen genommen, die ich in einem Magazin gefunden habe, die mich extrem zum Nachdenken eingeladen haben. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle sie dir mal. Die erste Frage, welche Ziele würdest du verfolgen, wenn du sicher wärst, du könntest nicht scheitern?
Das ist eine gute Frage, ja.
Steht bei euch drin, diese guten Fragen.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, ich würde definitiv natürlich noch mehr Risiken eingehen. Ne? Wenn ich wüsste, ich könnte nicht scheitern, das ist ja nahezu paradiesisch. Das heißt, ich würde vermutlich ein paar Ideen, die ich jetzt so habe, von denen ich jetzt so denke, na, ob das jetzt so eine gute Idee ist, ob das nicht schief gehen könnte, kann ja dann nicht schief gehen. Also würde ich sie verfolgen und es könnten Produkte sein, die ich bei Neue Narrative entwickeln möchte, von denen ich glaube, dass die Sinn machen würden. Ich würde, glaube ich, auch ein bisschen waghalsigere Businessmodelle nochmal fahren, wo man jetzt erstmal denken würde, ist irgendwie, verspricht einem jetzt nicht sofort den Umsatz, den wir bräuchten, um das dann auch wirklich gleich zu verfolgen. Das können wir uns erst später irgendwann leisten, wenn wir ein bisschen mehr Puffer aufgebaut haben.
da würde ich auf jeden Fall Sachen umsetzen. Und ich bin jetzt so unkonkret, weil ich sie zum Teil wirklich auch noch gar nicht benennen kann. Also das musst du mir jetzt verzeihen. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch so Dinge wie, ich habe schon noch einen starken Wunsch, dass sich, das finde ich interessant, in was für Communities man sich bewegt, Menschen, die sich noch nicht so viel mit Gleichberechtigung auseinandersetzen, die sich noch nicht so viel mit Feminismus beschäftigen oder auch egal mit jedweder Diskriminierungsform oder Antidiskriminierung auseinandersetzen, da mehr auf die Tube zu drücken und zu sagen, okay, es ist in also und das betrifft natürlich kleine wie große Organisationen, das ist ehrlicherweise gar nicht so ein großer Unterschied. Zum Teil ist es in kleinen Organisationen sogar schlimmer als in großen, weil die müssen noch keinen Gleichstellungsbeauftragten oder Beauftragte haben, die haben keinen Betriebsrat, an den man sich wenden kann und so weiter. Aber da für diese Themen noch stärker einzutreten und zu sagen, okay, das ist nicht nur, weil der Punkt dahinter ist ja, die Menschen, von denen ich glaube, dass sie es noch nicht genug auf dem Schirm haben, sind ja Unbetroffene. Das heißt, sie haben ja kein Problem. Die sehen deswegen auch das Problem nicht.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass es da mehr Aufmerksamkeit braucht, weil ich glaube, am Ende, und das ist immer der Punkt, mit dem man sie dann auch bekommt, macht es sie zu besseren Organisationen und zu erfolgreicheren Organisationen. Also ich glaube, eine, und im Endeffekt ist das ja die Abbildung von Demokratie in Organisationen, wenn du ja Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Inklusion in Organisationen hast, dann hast du innovativere und erfolgreichere Unternehmen. Davon bin ich überzeugt. Und da mehr mit für diese Themen noch rauszugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier nicht irgendwie nur so eine witzige Idee von ein paar frustrierten Menschen, sondern das ist ein ernstzunehmendes strukturelles Thema und durch das sich damit nicht auseinandersetzen, verfestigt ihr es halt nur. Also ihr seid ja Teil des Problems, auch wenn ihr das nicht unbedingt wahrnehmt oder glaubt, weil ihr macht ja nichts. Nein, aber das Nichtmachen ist ja genau der Punkt. Es ist so, wie nicht wählen gehen, immer das Wählen für die falsche Partei ist. Ne? Genau. Und da mich dann noch mehr reinzuschmeißen und zu sagen, okay, neben dem, was ich mit neuen Narrative mache, oder auch mit dem, was ich für neue Narrative mache, diese Themen stärker einzutreten und zu sagen, okay, da muss einfach schneller was passieren. Und das ist jetzt gerade die Zeit des Umbruchs, also kann man diese Welle auch mitnehmen.
Ja, finde ich spannend, weil damit beschäftige ich mich natürlich, dadurch, dass ich Betroffene bin, nochmal ganz anders. Und bei mir ist immer wieder diese Thematik von, wessen Verantwortung ist es eigentlich, dann auch in dieses Thema reinzugehen und wer sollte auch diese Themen so für sich, nicht besetzen, aber wer sollte diese Themen vorantreiben? Und da geht es darum, da bin ich aber wirklich auch selber hin und her gerissen zwischen, sollten die Betroffenen auch gucken, was sie tun können, um Organisationen, Personen, Vereine, wie auch immer, zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, hier, so wie es aktuell funktioniert, ist das nicht ein effektiver, fairer und chancengleichheiter Weg? Oder ist es gerade deswegen so wichtig, dass das Leute machen, die nicht betroffen sind? Weil dann hat es nicht was von diesem frustrierten, ich will eigentlich nur diesen Job haben, den ich aber nicht bekommen habe. Und dann kann man mir sagen, ja, aber sie haben auch nicht die Qualifikation dafür, sondern die andere hatte eine bessere Qualifikation und deswegen haben wir sie genommen. Dann aber darauf aufmerksam zu machen, nee, lasst uns mal beide CVs nochmal angucken und dann sehen wir nämlich, dass das vielleicht so faktisch erst einmal gar nicht stimmt. Und dann ist es gut, wenn nicht unbedingt die betroffene Person darauf aufmerksam macht, hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Wirkungskraft. Auf der anderen Seite, ähnlich wie auch bei dem Thema Feminismus, stört es mich, wenn Männer dann anfangen, darüber zu sprechen, wie sie glauben, müsste mit uns Frauen umgegangen werden oder was noch fehlen könnte, damit mehr Frauen Führungskräfte oder in was auch immer für Funktionen sind, mitreden wollen, weil ich glaube, das können doch wir viel besser. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem, glaube ich, auch hilfreich, wenn man merkt in einer Gesprächskonstellation, dass die Frau irgendwie immer wieder unterbrochen wird oder die Idee, die die Frau erwähnt hatte, der Mann es wiederholt und alle denken sich, wie toll, dann ein anderer Mann darauf aufmerksam macht und sagt, wartet mal, irgendwas stimmt doch hier gerade nicht, hat auch nochmal eine ganz andere Wirkungskraft. Ja, aber ich glaube, du verstehst so mein Dilemma, was ich so
Absolut.
Habe manchmal, ne?
Ich glaube aber, also ich verstehe total, was du meinst, und ich glaube, dass es so mindestens zwei Seiten hat. Es ist ja erstmal total super, wenn man auf ein beispielsweise jetzt männliches oder auch weißes Gegenüber trifft, was diesen blinden Fleck erkannt hat und sieht, oh shit, ich glaube, wir haben ein Problem und ich bin Mitverursacher und Verursacherin, ja? Und by the way, wir alle, ja. Also das ist ja genau der Punkt. Und das erstmal, wenn du so ein Gegenüber hast, dann finde ich es total super, wenn die Person grundsätzlich auf dieses Thema aufmerksam macht. Und dann aber gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel darum geht, okay, wir brauchen als Organisation jetzt Unterstützung, um diese Themen auf dem Schirm zu haben. Ich verantworte dieses Projekt als weißer Mann beispielsweise, aber ich suche mir Menschen, die aus ihrer Perspektive der Betroffenen oder des Betroffenen mir darüber Informationen geben, die mit uns einen Workshop machen, und dann können da ja auch beide Seiten vorhanden sein. Dann finde ich das total wunderbar. Aber also was ja eben nicht soll, ist, dass einem jetzt eben eine weiße Person einer schwarzen Person erzählt, wie man mit Schwarzen umgeht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da bin ich komplett bei dir. Aber wenn die sagt, okay, spannend, ich glaube, wir haben da ein Problem. Willst du mir sagen, wie das für dich sich anfühlt? Kannst du mir Zugang zu deiner Community geben? Kann ich mit noch mehr Menschen sprechen? Und diesen Mensch, also es geht ja dann immer eher um das Zuhören, finde ich, ne? Und es ist für mich genauso, wenn ich jetzt, wenn ich mich in irgendeiner Form so äußere, dann kriege ich natürlich auch immer mal dies und mal das zu hören. Und es gibt eben diejenigen, die eigentlich nicht hören wollen, sondern die glauben, sie wissen es besser. Und das ist dann eher das klassische Mansplaining-Phänomen, was wir ja kennen. Wenn mir dann Männer erzählen, beispielsweise hatte ich eine schöne Episode, wie mir mehrere Männer erklären wollten, warum Gleichberechtigung nicht das Problem ist, aber das Wort Feminismus das Problem ist. Wo ich dann wiederum dachte, so, aber warum sagt mir jetzt ein Mann, warum dieses Wort, was sich Frauen jetzt eben sozusagen erobert haben, weil es ja früher auch mal eher ein Schimpfwort war, warum hat jetzt wiederum ein Mann das Bedürfnis, einer Frau zu erklären, dass das Wort ihres Aktivismus das Falsche ist und dass es mit einem freundlicheren Wort irgendwie geiler wäre? So, das ist so, wie du merkst, du bist eigentlich gerade, das ist genau eines dieser Themen. Ich kann es ja auch Leberwurst nennen, das ist doch total egal. Ja. Es geht ja um den Inhalt. Also komm klar und akzeptiere, dass es dieses Wort gibt und lerne damit zu leben und es anzunehmen als etwas Gutes. Das gibt die, mit denen ist es dann schwierig, ne, da zu sagen, okay, wenn die jetzt in die Organisation gehen würden und sagen, Leute, ich erkläre euch jetzt, was Gleichberechtigung und Feminismus bedeutet, dann würde ich auch sagen, der sollte mal ein paar Frauen einladen und die sprechen hören. Und zwar auch Frauen, die sich mit den Themen beschäftigen und nicht, ich sag jetzt mal, seine Tante, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat und womöglich genauso sozialisiert ist wie er und deswegen das Thema nicht in seiner Reichweite oder in seiner Konsequenz erfasst, weil sie selber so stark in ihrer klassischen Genderrolle drinsteckt, dass sie es selbst nicht merkt. Also das ist ja auch das Phänomen, das man dann manchmal hat, dass man denkt, aber das hat jetzt eine Frau gesagt. So, ja, natürlich, auch Frauen, gibt genug Frauen, die sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt haben und die da nicht so sehr viel anders sind als der ein oder andere Mann, der sich dann äußert zu solchen Themen. Ne? Ja, aber ich glaube immer diese Bereitschaft, okay, da ist ein Punkt, ich sehe den, ich höre erstmal zu und frage diejenigen, die betroffen sind. Und dann kann ich mich natürlich mit mehr Wissen auch dafür einsetzen, aber würde immer noch den Weg freimachen und den Raum geben, dass das Aussprechen eigentlich anderen Menschen zusteht.
Ja. Das passt optimal zu meiner zweiten Reflexionsfrage. Und zwar ist es nämlich, denkst du, unsere Welt wäre besser, wenn wir Menschen kleinere Egos hätten?
Definitiv. Ja. Definitiv. Also wir haben ja eine ganze Ausgabe zum Thema Ego gemacht und es gibt ja mindestens zwei Betrachtungsweisen. Und die eine ist, dass ein Ego, ganz neutral betrachtet, ja erstmal etwas Positives ist, ne? Also, oder beziehungsweise auch nichts Negatives ist. Jeder hat ein Ego und es ist auch gut, dass wir eins haben. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun und wer wir eigentlich sind und dass wir nicht im kompletten Altruismus uns aufgeben und also so Selbstaufgabe betreiben, das sollte man nicht tun, das ist total ungesund. Und genauso sollte man aber auch nicht auf der Seite vom Pferd fallen, wo man möglichst nur was für sich tut und alles andere außer Acht lässt. Und das, was wir natürlich sehr provokativ mit Ego meinen, wir haben ja auf den Titel geschrieben, für eine egofreie Wirtschaft, ja, ist eben dieses Verhalten von mir am meisten. Und damit ist gemeint Macht, Geld und alles, was man eben auch versteht, wenn man das, glaube ich, hört, was ich gerade gesagt habe, nämlich ein recht rücksichtsloses Verhalten, was nur zur persönlichen Bereicherung beiträgt, mhm, oder hauptsächlich zur persönlichen Bereicherung beiträgt. Mhm. Und wir alle tun das, glaube ich, manchmal, ohne es zu merken. Ja. Und merken es dann manchmal erst später. Also es gibt Entscheidungen oder Situationen auch in Meetings, wo ich dann auch mich schon mal ertappt und dachte, ist das gerade Ego, dass ich jetzt nochmal meinen Senf, ja, dazugeben muss? Mhm. Bringt, mhm, es die Diskussion gerade voran? Mhm. Oder, mhm, sage ich das jetzt nur, weil ich nochmal gehört werden will, weil, mhm, ich irgendwie Raum einnehmen will in diesem, mhm, Meeting gerade? Und ja, ist mir schon passiert. Das heißt, mhm, das ist auch erstmal menschlich und das ist auch, manchmal ja hat es ja auch Gründe, warum Leute glauben, sie müssten jetzt gehört werden, auch wenn sie sowieso die ganze Zeit die lautesten sind und die am meisten reden, will ich gar nicht erstmal so wahnsinnig stark bewerten. Aber man sollte sich, glaube ich, immer Gedanken darüber machen, was hat es für Auswirkungen auf mein Umfeld und was bedeutet es dann? Und geht es mir dann am Ende eigentlich um die Sache noch? Oder, mhm, tue ich Dinge und manipuliere ich womöglich auch Menschen und Entscheidungen, damit sie meinem persönlichen, mhm, Vorankommen zugutekommen und nicht der Organisation, der Gesellschaft, der Familie, den Menschen, mit denen ich arbeite, dem Team. Und das halte ich für eine sehr verbreitete Art und Weise und auch für eine sehr, sehr schädliche. Also ich glaube, dass das in keinerlei Kontext gut ist, wenn Menschen nur auf ihre persönliche Bereicherung achten und Wert legen. Mhm. Und es gibt viele Organisationen, all diese Skandale, die es gibt, die sind, haben meines Erachtens sehr viel mit Ego zu tun. Manche Präsidenten von ganzen Ländern haben ein sehr großes Ego-Problem. Ja? Also Ego ist glaube ich, kann ja dann in so einer Richtung schon Richtung Narzissmus kippen, ja, oder also, ne, so in Richtung so ein psychopathisches Wesen, mhm, zu entwickeln. Das ist ja auch einfach dann in manchen Machtpositionen sehr gefährlich. Mhm. Ich glaube, deswegen ist Ego etwas, worüber wir mal nachdenken sollten. Und das hat schon, also das ist für jeden gut und für jede gut. Und ich finde eben, dass es besonders Menschen, die in Machtpositionen sind, also jede Führungskraft, auch ich in meiner selbstorganisierten Organisation, wo ich wirklich noch verhältnismäßig wenig führe, sollte mich tunlichst mit meinem Ego beschäftigen und zwar regelmäßig. Wie ich das dann tue, indem ich mit Menschen rede, die ich bitte, mich mal zu spiegeln, indem ich meine Kollegen darum bitte, indem ich mich mal auf mein Meditationskissen setze und mich frage, was brauche ich eigentlich und welche Bedürfnisse sind vielleicht unbefriedigt bei mir, weswegen ich in manchen so und so reagiere. Das ist, glaube ich, eine Übung, die für alle gut sind und für Menschen in Machtpositionen halte ich sie einfach für, es ist für mich ein Teil von Selbstverantwortung, das zu tun.
Vor allem glaube ich, dass es schon eine Zeit gab, wo auch gerade so ein Persönlichkeitsbild von viel Ego, auch so ein bisschen das Narzisstische sogar bevorzugt gesehen wurde in bestimmten Funktionen, gerade wenn es um Führungskräfte ging oder andere Machtpositionen. Und das verändert sich ja Gott sei Dank auch schon. Das heißt auch, dass es mit was Positivem behaftet war, ein großes Ego zu haben und gar nicht auch die Kehrseite davon so wahrgenommen wurde, wie sie, glaube ich, schon heute wahrgenommen wird.
Also das kann man sich ja nur mal durch irgendwelche Streaming-Dienste oder so klicken, welche Heldenmännergeschichten werden denn erzählt, weil es werden ja immer noch hauptsächlich männliche Heldengeschichten erzählt. Mhm. Wer ist denn da der Held? Ist es derjenige, der, natürlich gibt es da diese Superhelden, die für das Gute kämpfen. Ja. Von denen hat auch der ein oder andere ein Ego-Problem mit Sicherheit. Ja. Aber auch so andere Filme, wo halt Leute mit viel Ellbogen und viel Ignoranz und viel, ich mache alles für mich, im Grunde genommen so eine Art Negativheld werden, aber irgendwie ist auch schon ein bisschen geil, wenn so, weißt genau. du, wenn so jemand richtig fies ja. sein Ding durchzieht.
Ja.
Und,
ja.
und
ja.
das ist ja eine Art von Heroisierung, die dabei passiert und ja. ein Narrativ, was wir kennen, wo genau dieser Effekt passiert, das ist irgendwie also die Leute sind halt erfolgreich und dann wird eben nicht so sehr darauf geachtet, wie kommt der zum Erfolg oder sie, sondern einfach nur geil, reich am Ende. Und dann sollten wir eben die Frage stellen, ist das das, worum es geht, wenn wir auf die Welt gehen? Ne?
Also, ja, genau. Genau, auch überhaupt die Definition von Erfolg, ne? Das ist ja auch nochmal, ist es nur viel Geld, ein tolles Auto, ein Riesenhaus oder ist Erfolg etwas, was innen passiert und gar nicht im Außen zu finden ist? Aber ich gucke gerade, ich habe jetzt irgendwie die Uhr gesehen und dachte mir, okay, ich fange mal mit meinen Abschlussfragen an.
Gerne.
Die erste ist, wie stellst du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
Also, ich stelle sie mir auf jeden Fall so vor, dass es deutlich mehr kleinere Organisationen gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich von den Großen mal anfange, die ich ja auch viel begleitet habe, dass sich da Dinge auf den Weg machen, sich kleiner zu schrumpfen, die dann mit mehr Autonomie und Selbstorganisation beweglicher arbeiten können und mehr den Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden entsprechend flexiblere Arbeitszeitmodelle vielleicht auch fahren können. Ich glaube, dass das auch ermöglicht, dass mehr Menschen überhaupt einen Zugang zu solchen Jobs dann ermöglicht wird.
Mhm.
Ich bin ja Optimistin, wenn ich mir das optimistisch vorstelle, dann sehe ich auch 10 Jahre. Also es braucht noch 100 Jahre ungefähr. Albright-Stiftung ist ja gerade rausgekommen, das bis stimmt. es Parität gibt zwischen den Geschlechtern. Ja. Deswegen bin ich mal nicht ganz so optimistisch.
Ja.
Aber ich würde mir wünschen, dass es ein paar wirklich große, die eben viel Aufmerksamkeit ziehen, große Organisationen, 50% ihrer Führungskräfte weiblich sind und eben auch gerne nicht nur weiß, sondern in sehr viel unterschiedlichen und auch gerne Menschen mit Schwerbehinderung oder Menschen in Führungspositionen sind, weil das macht andere Organisationen. Das ist also ich 100.000%ig macht es eine andere Organisation aus.
Ja.
Das würde ich mir wünschen, dass es davon schon so ein paar Highlights gibt, wo man sagen kann, hey, krass, okay, was haben die eigentlich geschafft und wie verrückt erfolgreich sind die oder was haben die alles verändert, hätte man ja nie gedacht. Über die hat Neue Narrative ja damals noch ein Kinski meets McKinsey Artikel geschrieben. Und jetzt schaut es euch an. Würde ich mir sehr wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr große Organisationen, weil das ist ein Hebel, der sehr stark in der Wirtschaft und natürlich auch in der Politik, aber sehr stark in der Wirtschaft liegt, dass sehr große Organisationen, zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass ein Fair-Fashion-Unternehmen zu einem rein nachhaltigen Modelabel geworden ist, aber in der Massenindustrie, und dann irgendwelche Kreislaufsysteme entwickelt hat, um Mode wieder anzunehmen, weniger nach Kollektionen, die jeden Winter und immer ständig wechseln, weniger überhaupt weniger Mode machen vielleicht auch, vielleicht mit einem anderen Incentivierungsgeldsystem dahinter, dass es sich trotzdem Menschen leisten können, die eben nicht viel Geld haben und so weiter. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass mehr, zum Beispiel wünsche ich mir natürlich auch, dass es dann Verantwortungseigentum gibt. Aber das dauert hoffentlich nicht 10 Jahre. Und dass es aber entsprechend schon so einen stärkeren Paradigmenwechsel dahin geht, dass dass wir eben eher auf die Idee kommen zu sagen, okay, vielleicht ist dieses, weil das ist ja auch ein Prinzip, was Ego ein bisschen verhindert, ganz bewusst, was eher sich überlegt hat, okay, wir sind jetzt eigentlich an einem Zeitpunkt angekommen als Menschheit, als vernunftsbegabte Wesen, wir könnten den nächsten Schritt machen und bessere Dinge tun.
Ja.
Ein bisschen mehr über die Konsequenzen nachdenken, die unser Handeln hat. Ich glaube, das haben wir lange nicht geglaubt, dass das so kommt. Menschen hatten so eine Weitsicht. Wir haben lange geglaubt, die Natur ist ein nicht nicht enden wollendes Kontinuum, was sich immer wieder selbst regeneriert. Große Überraschung ist es nicht der Fall. Mit diesem Wissen können wir, glaube ich, viele gute Dinge anstellen. Und ich wünsche mir, in 10 Jahren das schon ein paar von zu sehen.
Und glaubst du auch, dass das realistisch ist?
Also ich glaube, in Teilen ja, auf jeden Fall. Mhm, also wenn ich mir überlege, was in den letzten 10 Jahren so passiert ist, dann glaube ich ja, man kann darauf gucken und sagen, okay, es ist ja nichts passiert, aber es gibt dann im Detail viele Dinge, die passiert sind. Daher, ich glaube auch, die Dringlichkeit in manchen Bereichen ist einfach noch viel höher jetzt. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, jetzt uns lange zu überlegen, wie wir mit dem Klimawandel oder mit der Klimakrise umgehen, viel besser. Mhm. Von daher, ich glaube schon, in 10 Jahren sollten wir einiges an Veränderungen sehen.
Mhm. Lass uns jetzt mal einen Sprung in die Vergangenheit blicken. Welchen Tipp würdest du denn deiner 20-jährigen Lena geben, wenn du ihr heute begegnen würdest?
Mach's genauso, wie du es gemacht hast. Also ich würde tatsächlich nichts anderes sagen. Ich würde sagen, leg los und lass dich nicht beirren. Lass dich nicht beirren. Es ist vielleicht, vielleicht ist es das. Also hör auf das, was du fühlst. Hör auf das, was du erahnst, was das Richtige ist. Vielleicht hätte ich, aber ich glaube, das hat sich alles so ergeben, weißt du? Also ich glaube, das wäre nicht früher passiert. Wenn ich jetzt sagen würde, vielleicht hätte ich mich früher in irgendwelchen Bereichen bewegen sollen, sodass ich da dann schon die und die Leute kennengelernt hätte. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht mein Weg gewesen dann einfach. Mhm. Ja, daher, lass mich nicht beirren, das ist, glaube ich, ganz gut.
Total schön, ehrlich gesagt. Weil du ja damit schon mal sagst, du bist zufrieden mit da, wo du heute, da, wo du heute bist und auch da, wo du mit 20 schon warst. Voll schön.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin zufrieden.
Mhm. Ja. Meine letzte Frage, welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
Muss ich kurz nachdenken. Mhm. Es gibt viele, weißt du, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Wen würde ich denn jetzt nennen? Weil ich überlege nämlich jetzt auch gerade nicht, welche, die schon in so vielen Podcasts waren, sondern, also, ja. Vielleicht muss ich es nachreichen. Mir fallen natürlich viele Leute ein, die jetzt schon sehr bekannt sind. Deswegen weiß ich nicht, ob es genau die wären, die ich dann gerne hören würde. Aber weißt du, also zum Beispiel auch mal einfach Mitarbeitende von Organisationen und nicht nur Gründer oder Gründerinnen. Das ist ja auch immer so.
Das stimmt. Auch,
die Jennica zum Beispiel von Ecosia ist eine ganz spannende Frau. Genauso habe ich auch eine gute Bekannte und Freundin, Ella Lager, die sich sehr viel mit nachhaltigem Investment beschäftigt.
Ja.
Sogenannten Divestment, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Oder auch junge Politikerinnen zum Beispiel, was ich auch spannend finde, wie die sich, also vielleicht auch welche, die sich eben im Bereich Wirtschaft einsetzen oder so, wenn das ein Thema ist oder die gerade an finde ich zum Beispiel auch immer spannend, an so einer Ecke sich bewegen, wo solche Forderungen, die wir alle stellen, in Gesetzgebung umgelegt werden. Ja. Ne? Die Canan Bayram von den Grünen zum Beispiel ist da ein Beispiel. Die habe ich neulich mal bei Thilo Jung in einem Interview gehört, was wirklich sehr, sehr spannend war. Und da muss es ja noch viel mehr geben. Fällt mir jetzt gerade nicht der passende Name ein, aber ein paar Beispiele hast du jetzt.
Ja, das ist super, weil ich muss zugeben, ich habe bis jetzt noch gar nicht an Politikerinnen gedacht oder Politiker, die sich ja auch mit den Themen beschäftigen und die das Ganze auch aus einer ganz anderen Perspektive natürlich betrachten. Und auch, ja, super, danke. Gerne. Schau ich mal, weil ich habe mich tatsächlich auch noch nicht damit befasst und müsste gucken, welche Personen denn dahinter stecken könnten. Und das finde ich spannend. Super, ich danke dir. Ich danke dir, liebe Lena, überhaupt für die Zeit. Also ich schaue hier gerade eine Stunde und 43 Minuten haben wir jetzt schon gesprochen. Du hattest gesagt gehabt, du hast ein bisschen Zeit nach hinten. Jetzt ist es schon eine Stunde länger, als wir eigentlich geplant hatten. Ich hoffe, du verzeihst mir das gerade jetzt, wo ihr gerade Reduktionsende habt. und sage herzlichen Dank für das total inspirierende, tolle Gespräch, das mich auch nochmal sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich weiß auch, dass es bestimmt danach noch in mir arbeiten wird. Und deswegen wird dann mein Checkout sozusagen mein Outro sein, das du nicht jetzt mitbekommst, aber dann später nochmal. Und wünsche dir einen schönen Tag.
Danke.
Und dann noch weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Redaktionsende.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke dir.
Danke.
Was für ein Gespräch. Ich bin so happy für diese Begegnung. Auch wenn wir uns nicht live in Berlin treffen konnten, fühlte es sich wie eine Begegnung an. Gerade das Thema Verantwortungseigentum finde ich sehr spannend. Denn das eröffnet eine ganz andere Art zu wirtschaften, zu führen, Macht zu verteilen, Verantwortung zu teilen und Leben und Gesellschaft zu verstehen. Mein Traum wäre es, wenn wir die Philosophie verinnerlichen, ohne dass jedes Unternehmen gleich in Verantwortungseigentum umfirmiert werden muss. Wohl auch dagegen hätte ich nichts. Was mir wichtiger ist, dass alle MitarbeiterInnen echte Verantwortung bekommen und somit auch einen Anteil dafür erhalten, dass der Sinn bzw. Zweck des Unternehmens eine höhere Priorität genießt als die Umsatzsteigerung, dass eine unternehmerische Nachhaltigkeit generationenübergreifend sichergestellt wird, dass nicht immer dieselben Menschen, also die mit Geld, mit Kontakten und einer bestimmten Sozialisierung und Persönlichkeit mehr vom Kuchen bekommen und die anderen den Rest. Das ist ein Weg zu mehr Fairness und Gleichberechtigung. Ich bin treue Abonnentin des Magazins und freue mich jedes Mal auf die neue Ausgabe. Ich lerne viel. Interessante Unternehmen, neue Menschen, neue Tools für meine Coachings und Trainings sowie über mich mit den Reflexionsfragen. Insbesondere lese ich fast jede Seite, weil sie mir Hoffnung macht. Hoffnung, dass sich die Arbeitswelt wirklich verändern wird bzw. will. Und dass wir es schaffen, gemeinsam und Hand in Hand. Ich danke dir vom Herzen, liebe Lena, für das Gespräch, für deine Zeit und eure Arbeit mit der neuen Narrative. Und noch viel wichtiger, für deine besondere Art. Ich kann dir nur empfehlen, mal ein Magazin zu lesen. Und ich bin mir sicher, dass du das Magazin auch abonnieren wirst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Uta.